Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Drei feine Filme, drei feine Herren am Mikrofon, kann nur eins bedeuten, Genre geschehen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Folge 68 unseres kleinen Trios rund um das, ja, Genre geschehen. Und wie immer an meiner Seite André, Feinkosthändler, Hecker.
Gourmet, guten Morgen.
Ah ja, ach, Reflux-Gourmet hätte ich eigentlich sagen sollen. Ja.
Oh, Reflux-Gourmet.
Dann sage ich einfach, dann haben wir hier noch unseren Feinkosthändler Tino Hahn.
Hallo.
Und ich
bin noch am Überlegen, wie dieses Feinkosthändler sich im Laufe der nächsten 60 bis 90 Minuten auflöst oder ob ich irgendeinen Insider-Gag nicht raffe, aber ich bin spannend.
Na gut, somit hättest du die Tension schon wieder gebrochen, aber dann...
Achso, nee, dann lassen wir sie aufrecht.
Ja, ich sag nur, mein Name ist Daniel Schröckert, ich bin hier der Praktikant und das ist das heutige Programm.
In dieser Folge reiten wir auf extraterrestrischen Schwingen und sprechen über Jordan Peele's Nope, um herauszufinden, was hinter dem kryptischen Teaser-Material steckte. Im Anschluss lassen wir uns klonen, damit wir unserer Nachwelt erhalten bleiben können. Ob das so eine gute Idee ist, debattieren wir anhand von Duel. Und im Anschluss belagern wir mit aller Kraft eine wichtige Brücke im chinesischen Kriegsepos The Sacrifice. Viel Spaß!
So, ja, gut, Tino. Dann bin ich ja mal gespannt, ob meine Prognose, meine vorsichtige, schon direkt mit dem ersten Film, den wir heute besprechen werden, gebrochen wird. Ich habe nämlich eine leise Vorahnung. Aber mal gucken. Wir wollen als erstes über Nope sprechen von Jordan Peele, der jetzt ab dem 11. August im Kino zu sehen ist. Erneut mit Daniel Kaluuya, den er unter anderem schon in Get Out inszeniert hat, dann noch Kiki Palmer und Steve Yeun. Und es geht um folgende Geschichte. Nachdem zufällig vom Himmel fallende Objekte zum Tod ihres Vaters geführt haben, versuchen die Geschwister und Ranchbesitzer OJ und Emerald Haywood mit Hilfe des Technikverkäufers Angel Torres und des Dokumentaristen Antlers Holst Videobeweise für ein unbekanntes Flugobjekt zu sammeln. Punkt. Das ist ein Satz. Über vier
Zeilen. Das ist die offizielle Universal-Beschreibung für den Film.
Krass.
Ein Technikverkäufer.
Ja gut, Mediamarkt-Mitarbeiter hätte man jetzt nicht sagen können. Denn er arbeitet, glaube ich, bei einer Kette namens Fry's oder so heißt sie, glaube ich. Ne?
Ja, Fry, glaube ich. Ja.
Aber
ja,
es ist immer, ungefähr das Gleiche.
Ja.
Ja, Tino, komm. Nope, du hast ihn mit Adolfo in der Sneak-Preview gesehen.
Und Uke.
Ja. Und Uke war auch noch mit dabei. Ja, ja. André und ich waren ebenfalls in der Sneak-Preview. Zusammen mit meiner Frau und noch diversen anderen Leuten. Und wir haben den auch da am Freitag jetzt vor dieser Aufzeichnung gesehen. Ja.
Ich habe ihn am Samstag gesehen. Da könnt ihr jetzt ja mal überlegen, wann wir wohl aufzeichnen.
Genau. Und was sagst du?
Ja, das war ganz schön langweilig.
Also, da ist die Tension komplett.
Da ist die Tension jetzt am Arsch. Naja, gut.
Ja. Ach, hätte ich es noch spannender machen
müssen. Ein bisschen. Aber gut.
Das hätte Jordan Peele auch.
Also dich hat es nicht so abgeholt?
Nee.
Weshalb?
Also ich war immer noch so die erste halbe Stunde guter Dinge, aber je mehr klar wird, worum es eigentlich geht und je mehr dann wieder so die aus meiner Sicht größte Falle im Genre geschehen, immer mehr im Genre Kino, guck mal, ich bin schon komplett brainwashed, im Genre Kino immer mehr zuschnappt, desto mehr hat mich der Film eigentlich auch verloren und ich finde, die letzte Stunde ist halt echt super langweilig. Weil sich immer alles immer wiederholt und man denkt so, oh, puh, okay. Es gibt eh keine wirkliche Bedrohung. Ich habe um nichts Angst. Es geht um nichts. Ich habe vor nichts Angst, aber es wird immer und immer wiederholt. Also sehr ich auch zu schätzen weiß, wie versucht wurde, das Finale zu inszenieren, da hat er mich komplett verloren.
Aber waren es dann die Erwartungshaltungen oder hast du überhaupt Erwartungen?
Nee, also das fand ich, wie der Film quasi über die Trailer ja diese Erwartungshaltung aufgebaut hat und wie der Film das dann so dekonstruiert. Das fand ich noch ganz interessant, aber ich mag halt nicht, wenn die Bedrohung das Dümmste, also nicht das Dümmste von der Idee her, sondern das Dümmste vom Verhalten im ganzen Film ist und wenn irgendwas, was gar nicht menschlichen Regeln und menschlicher Logik unterliegen müsste, es dann aber doch tut, damit dann so Verhaltensregeln daraus abgeleitet werden können. Also es ist ja ganz klar definiert im Film schon nach ungefähr der Hälfte, was man tun muss, damit die Bedrohung einen gar nicht attackieren kann, was man tun könnte, um sich der Bedrohung zu entziehen. Und das wird dann permanent gebrochen, weil der Film irgendwie dann keine Ahnung, was das, ich verstehe auch nicht so genau, also diese Metabotschaft von diesem, dass Menschen so Lust auf Spektakel haben und dafür alles tun, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, aber diese Metapher auf das Filmemachen an sich wird halt so denkbar langweilig dann inszeniert und es wiederholt sich halt wirklich auch zu vieles. Das hat mir nicht gefallen, dass gesagt wird, hey, verhalte dich genau so und dann passiert dir nichts. Und dann wird einfach nur sich nicht so verhalten, weil sie etwas brauchen, was der Film irgendwie wie so eine Art Kritik an Klatschpresse und Social Media inszenieren will. Aber das ist auch so rührend inkonsequent zu Ende gedacht, weil das, was am Ende ja scheinbar irgendwie als Sieg im Film verkauft wird, ist ja die größte Niederlage der Protagonisten. Aber wenn der Film da anfangen würde, wo er aufhört, fände ich es gut. Aber dass er da dann irgendwie so denkt, ja, okay, jetzt ist alles vorbei und jetzt ist das irgendwie das Ende, das hat mich enttäuscht. Guck mal, wie schön kryptisch ich einfach spreche, damit nicht irgendwas gespoilert wird.
Ja, aber ich meine, wir zwei verstehen ja insofern ein wenig von dem, was du meinst. Mich würde noch mal einmal kurz interessieren, von welcher Falle hast, also welche Falle meinst du?
Na, dass du quasi, also der Film will ja eine Bedrohung etablieren. Und diese Bedrohung könnte sich ja auch komplett irrational verhalten oder sich so verhalten, dass Menschen irgendeine Logik anlegen können, es aber nicht verstehen. Aber hier ist ja komplett klar, was die Bedrohung will, wie man sie vermeiden könnte und wie man sie besiegen könnte. Und das wird ja wie in so einer Art A-Team-Montage dann zusammengepackt. Und ich glaube, mich hat nicht mal so sehr gestört, dass der Film komplett ungruselig oder komplett unspannend dadurch wird. Aber er verpasst auch so eine krasse Chance, indem er einfach sich jegliche Unberechenbarkeit nimmt im Verhalten der Bedrohung. Weil es ist ja komplett klar, wie sie sich verhalten wird. Und man muss halt einfach schlauer sein als sie. Und da lässt der Film ja auch nie einen Zweifel dran, dass alle Protagonisten schlauer sind als die Bedrohung. Die Bedrohung ist halt einfach nur größer als sie. Aber das finde ich nie spannend, wenn man sagt, hey, die Bedrohung ist ganz, 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 ganz groß. Und du bist ganz, 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 ganz klein, aber so David gegen Goliath-mäßig kannst du ja irgendwie ein Schnippchen schlagen, wenn du das, was du bisher in deinem Leben gelernt hast, einfach auch wieder darauf anwendest.
Ja.
Weil ich fand auch noch so, der Film macht ja dann irgendwann so ein Dominanzkonzept auf, weil ja immer wieder so erklärt wird, okay, wir haben hier Pferde gezähmt und so und generell können wir alles zähmen und wir können das alles auch. Da will der Film ja so tun, als ob sie so cool sind mit dieser Pferdezüchter-Ranch, aber im Prinzip wollen sie ja auch die Tiere, die sie da zähmen, einfach nur kommerzialisieren und irgendwie monetär ausschlachten. Und genau das wollen sie mit der Bedrohung ja auch machen, nur dass sie sich nicht genau wie den Wildpferden dieser Bedrohung nähern können, aber alles andere wollen sie ja damit genauso machen. Das finde ich auch eine merkwürdige Grundhaltung der Protagonisten, dass sie nur irgendwie von Gier und der Lust nach Social Media erfolgen und irgendwie den daraus resultierenden Einnahmen getrieben werden. Also es ist so eine, ja, aber, so eine triste Botschaft,
ja,
finde ich.
Aber weiß ich nicht, ob das jetzt die alleinige Motivation war. Also da sind ja schon Existenzängste, beziehungsweise die Frage nach, will ich das alles weitermachen? Will ich das irgendwie wirklich übernehmen, was mein Vater oder meine Familie hier aufgebaut hat? Kann ich das übernehmen? Bin ich da der Richtige für? Und
ja, diese Fragen sind auch reizvoll, aber die versinken ja dann irgendwann. Und wenn man den Film bzw. das Ende konsequent weiterdenkt, haben sie ja das Erbe von ihrem Vater komplett vernichtet.
Ja.
Und dadurch, ich verstehe auch nicht, mit welcher Figur im Film ich mich identifizieren sollte, weil ich konnte mich noch am ehesten mit der Figur von Steven Yeun identifizieren. Ja, aber er war die einzige Figur, die sich moralisch nicht komplett verdorben verhalten hat. Also bei ihm konnte man komplett verstehen, weil er hat halt dieses Trauma erlitten durch diese Begegnung mit dem Affen. Und deswegen hat er ja diesen Irrglauben, dass wenn er das überlebt hat, dass er auch quasi diese Begegnung mit der anderen Bedrohung überleben kann. Und er denkt ja auch irgendwie, dass er mit dem Affen Freundschaft geschlossen hat, also dass er quasi den Affen gezähmt hat und dass er auch diese Bedrohung zähmen kann. Und genau das wird ihm ja zum Verhängnis. Das finde ich irgendwie als so Subplot oder so recht tragisch und irgendwie auch in einer eigenartigen Art und Weise traurig. Aber dass er, der quasi als einziger eine nachvollziehbare Motivation hatte, dann irgendwie als so ein komischer Freak dargestellt wird, während die Hauptfiguren, die einfach nur von ihrem eigenen Antrieb getrieben werden, im Prinzip wollen sie ein Klatsch- und Tratsch-Foto machen. Sie sind ja eigentlich nur als Paparazzi unterwegs, den ganzen Film. Das wird dann als so eine tolle Story verkauft, weil dann gibt es halt Geld, mit dem sie irgendwie diese Farm retten können.
Ja, aber du hast doch gerade die Kommerzialisierung
kritisiert. Genau,
das ist doch. Und Steven Yeuns Figur ist doch das absolute Paradebeispiel für Kommerzialisierung.
Ja, aber er versucht dadurch ja sein Trauma zu verarbeiten. Also er hat ja sowohl diesen aufrecht stehenden Schuh in seiner komischen Kammer stehen, als auch dieses Bild von dem ersten Fistbump zwischen Mensch und Affe. Naja. Und natürlich schlachtet er das kommerziell aus, aber dadurch versucht er auch gleichzeitig sein Trauma zu verarbeiten. Also,
ja, aber macht das wirklich besser? Also ich meine.
Nee, aber er versucht ja wenigstens sein Trauma zu verarbeiten, dass er sich da in Kapitalismus und Selbstleugnung reinflüchtet, ist nicht cool. Also er macht es nicht auf die richtige Art und Weise. Aber das machen die beiden anderen Figuren ja auch nicht, beziehungsweise versuchen ja gar kein Trauma aufzuarbeiten, sondern sie verleugnen es einfach. Also welche Konsequenzen hat der Tod des Vaters, außer dass der Typ, der niemanden in die Augen gucken kann, was später natürlich auch wieder ganz wichtig wird, außer dass der von Anfang an natürlich, der erfährt ja von Anfang an, dass er nicht der Richtige ist, um die Farm weiterzuführen. Seine Schwester will es aus welchen Gründen auch immer nicht machen. Das wird halt auch im Film nie definiert, da streiten sie sich aber auch nie drüber. Es wird nur angedeutet, dass sie es nicht machen will und er es einfach weitermachen muss. Aber es wird auch komplett unklar, wo ihre Motivation herkommt, es nicht machen zu wollen. Also will sie irgendwie diesem Familiending entkommen. Gleichzeitig ist sie aber super stolz drauf, dass sie irgendwie die ersten schwarzen, oder dass der erste schwarze Jockey, der im Film dargestellt wird, in den ersten Film hat er ja ihr Urgroßvater ist. Aber dann können sie auch gar nicht dieser Art Familienfluch entkommen, wenn sie immer weiter diese Farm betreiben müssen. Und sie versucht da ja rauszukommen, indem sie einfach das nicht weitermacht. Aber warum sie das nicht weitermachen will, wenn sie doch so stolz drauf ist, bleibt auch komplett unklar.
Ja, aber sie spult ja schon eine Routine ab, ne? Also, wenn es darum geht, den eigentlichen Auftrag dieser Pferdezucht zu verkaufen, ist es ja für sie wie so ein, ja, wie so ein Prep-Talk,
wie so ein Verkaufsgespräch.
Wie so ein Verkaufsgespräch, ja. So. Und das
Stoffstocker-Vertreter, nur mit Pferden halt.
Und ich weiß nicht, ob da unbedingt so viel Stolz dahinter war oder halt eben halt auch, wie bei so vielen anderen, kommerzieller Gedanke und Masche. So, ja. Und ich weiß nicht, vieles von dem, was du jetzt angesprochen hast, fand ich gerade den angenehmen Überraschungseffekt oder beziehungsweise das, was mir in diesem Film so gefallen hat. Das ist eben genau nicht immer diese ganze Verhandlung um sonstige Themen geht, sondern dass zum Beispiel Kiki Palmer und Danny Kaluuya einfach das in Angriff nehmen, was sie in Angriff nehmen wollen. Ja. Und das auch gar nicht so, sich so großartig jeweils hinterfragen, so von, oh, wie kannst du das denn nur machen? Und, oh, warum willst du es nicht verstehen? Und bla, bla, bla. Das fand ich eigentlich recht angenehm, dass das Thema relativ schnell abgehakt war und die beiden halt einfach nur ihr Ding durchziehen, so. Und ja, aber das kann ich
ihr
jetzt.
Ihr Ding ist halt $100,000 dafür bekommen, dass sie ein Foto von was machen. Also,
ja, ist auch ein Antrieb.
Ist doch okay.
Wenn du vor einer Existenzkrise stehst.
Aber ich muss sagen, das als alleinige Motivation habe ich nicht unbedingt, also ich habe das nicht nur als alleinige Motivation verstanden oder gesehen. Tatsächlich war mir das relativ egal, auch im Sinne der Figuren, weil hier ging es um etwas, was man ergründen will, was noch kein anderer ergründet hat. Und das fand ich irgendwie das Coole, dass das Daniel Kaluuya natürlich schon irgendwo wirtschaftlich denkt, aber ich es dem Film auch abgenommen habe, dass die einfach auch alle sehen wollen, ey, was passiert da? Und das mag vielleicht nicht unbedingt anhand von Kiki Palmer und Daniel Kaluuyas Figuren gewesen sein oder erkennbar sein, aber spätestens durch den Angel und den Dokumentarfilmer, finde ich, kommt die Komponente hinzu. Dass es da auch darum geht, einfach etwas zu ergründen, was noch kein Mensch vorher
sieht. Was Bahnbrechendes zu sehen, ja.
Und ja, aber warum? Weil man Lust am Spektakel hat. Also das ist dasselbe Motivation wie so Autobahnunfallklotze. Also sie haben ja keinerlei wissenschaftliches Interesse. Sie fragen sich ja nie, wo kommt das Vieh her? Also sie machen sich ja nie Gedanken über den Ursprung, sondern sie wollen einfach nur die absolute Oberfläche im Bild festhalten. Sie wollen halt einen Moment festhalten, der das absolute Spektakel darstellt, aber das irgendwie zu ergründen, da hat ja niemand einen Impuls zu. Also fragt sich ja niemand im Film mal, was ist das überhaupt? Sondern was auch ja, cool doch ist, dass sie einfach die Existenz akzeptieren, das gefällt mir ganz gut, aber auch dieses Ende, wo sie dann irgendwie dieses ultimative Bild haben, wir leben 2022, welche Beweiskraft hat denn ein Bild? Doch null, also das ist so eine naive Herangehensweise, dass dieses Foto, also wenn ein Film so eine Medienkritik und so eine Kritik an Klatschpresse und Sensationslust und so setzen will, dann kann er doch nicht das Bild im Jahr 2022 als ultimativen Beweis für Echtheit mir verkaufen wollen, über 131 Minuten. Also das ist doch eine komplett kurzgedachte Herangehensweise an so ein Thema. Das funktioniert im Kontext von so einem Film, dass man einfach sagt, okay, wir brauchen dieses Bild. Wenn wir das Bild haben, ist alles bewiesen. Aber dann den ganzen Film über darüber zu, das noch durchzudiskutieren, dass dieses Bild dann auch wirklich Bestand haben wird. Wo denn? Also als ob das Bild nicht innerhalb von wenigen Sekunden im ganzen Internet veröffentlicht ist und als ob dann nicht 1 Milliarde Freaks auf diese Farm kommen würden und die so als Kultstätte für UFO-Sichtungen nehmen würden. Also sie vernichten doch ihre eigene Grundlage dadurch, dass sie dieses Foto machen wollen, weil sie dann diesen Ort der ganzen Welt als so eine Kultstätte oder als so eine Pilgerstätte einfach zum Fraß hinwerfen. Und ob sie wirklich $100.000 bekommen oder ob einfach die Leute das Foto klauen, wer kriegt denn $100.000 für irgendein Foto? Das ist ja so eine Bildleser-Reporter-Mentalität, mit der sie da vorgehen. Also das hat mich sehr gestört, dass sie keine tiefer fundierte Herangehensweise haben, außer irgendwie diesen perfekten Shot einzufangen. Und das finde ich auch wieder ganz cool, dass das auch wieder ein Statement über Filmemachen abgeht, wie weit Leute dazu bereit sind, für den ultimativen Shot zu gehen, was sich ja auch besonders in der Figur von diesem Naturkameramann wieder manifestiert. Aber was ist die Grundmotivation? Einfach nur ein geiler Shot. Also es geht ja nicht um das Rausdestillieren von mehr Wissen darüber, sondern es geht ja wirklich nur um den Augenblick.
Ja, aber jetzt, ich finde es aber krass, wie mechanisch du den Film gelesen hast.
Weil,
also ich finde alles, was du gerade daran siehst, ja, es steckt da irgendwo drin, aber es war mir alles völlig egal bei dem Film. Für mich war der Film einfach nur eine Mischung aus quasi Begegnung der dritten Art und Science. Und ich habe den einfach nur als, ich fand ihn halt zum Beispiel, du meinst ja, du findest ihn null spannend. Ich fand den ultra spannend. Ich fand den mitreißend, ich fand den packend. Die Musik, ich hatte eher so Arrival, Science, Begegnung der dritten Art, Spielberg-Vibes die ganze Zeit. Also ich habe, glaube ich, einen ganz anderen Film daran gelesen als du. Weil mir alles, was du halt, also alles, was du erwähnst, steckt da drin. Aber es kann einem völlig egal sein. Und das war für mich die Krux, die den Film von Us und Get Out auch abhebt. Weil Peele hier meiner Meinung nach die Message nicht so wichtig war, wie in seinen anderen Filmen. In seinen anderen Filmen konntest du den Film quasi nicht lesen, ohne dass du diese Themen aufmachst. Und ich finde, Nope ist jetzt mal ein Film, und das ist, was Daniel einfach auch meinte, was ich auch sehr erfrischend fand. Hier war mir das alles scheißegal, und trotzdem hat der Film für mich funktioniert. Also ich glaube, es ist hier wirklich eine krasse Lesart. Warum muss er jetzt in den Kontext
von anderen Filmen des Regisseurs gesetzt werden auch? Also,
nee, muss er nicht, aber das nur mal zur Einordnung, weil wir ja nicht spoilern groß wollen, aber zur Einordnung, wenn halt unsere Hörerschaft halt andere Peele-Filme kennt. Und ich kenne viele, die den waren, zum Beispiel Get Out und Us, halt zu verkopft, weil sie halt eine Agenda hatten. Und Nope kannst du aber auch gucken, ohne dass du eine Agenda sehen musst. Das ist meine Meinung. Das ist eine wichtige Einordnung, also glaube ich, um zu verstehen, okay, ich mochte vielleicht die anderen Peele-Filme nicht, aber das ist vielleicht wieder was für mich hier.
Und zwei.
Ja, also das, wenn sich die Spannung auf mich übertragen hätte, würde ich es vielleicht auch so sehen, aber ich fand's ab dem Zeitpunkt, wo sie einfach, also sie sagen ja auch einfach, ja, das ist so und so, Und ab dem Zeitpunkt ist es dann halt auch einfach so. Also es wird sich nichts erarbeitet, es wird einfach alles behauptet und dann ist es einfach so. Und dann wird nur noch so ein Regelwerk durchgespielt.
Naja, aber also, nein, nein, tut mir leid.
Wo unterscheidet leid, sich
nein,
der Film
nein,
denn
nein, von? Da muss ich jetzt einmal widersprechen, das ist nicht richtig. Sie versuchen herauszufinden, was es ist. Und sie gehen auch erstmal von etwas ganz anderem aus. Und sie lernen dazu, sie erarbeiten sich gewisse Erkenntnisse im Laufe des Films. Und jetzt mal ehrlich, wir reden hier von Pferdezüchtern, wir reden hier nicht von Wissenschaftlern, ne? Also ich verstehe den Punkt, okay, sie wollen gar nicht ergründen, was da irgendwie dahinter ist. Sie müssen erstmal irgendwie das zum Greifen kriegen, was da ist. Ja? Und
Okay. Aber ich finde, es interessiert sie halt genauso wenig wie das Wohlergehen ihrer Pferde. Das wird halt auch immer nur behauptet, aber im Schlusseffekt sind das halt einfach Gegenstände zum Gelderwerb. Also da ist ja keine Tierliebe da. Da denkt man nicht, wow, die lieben ihre Tiere oder sonst irgendwas. Wird ja dann auch so am Ende behauptet, oh, Lucky, Lucky, wir müssen Lucky retten. Und dann wird Lucky einfach diesem Vieh zum Fraß hingeworfen, stirbt nur bloß nicht. Aber auch da in dem Moment war er doch in seinem komischen Plan völlig der Überzeugung. Also er hat doch das Pferd willentlich opfern wollen gegen Ende.
Er sitzt auf dem Pferd.
Das war von Anfang an Teil von diesem komischen A-Team-Plan, wo sie dann genau ausbeidofern, wie das so funktionieren könnte alles.
Er sitzt auf dem Pferd, also am Ende.
Nee, erst wo er dann einmal vor dieser Wolke wegreitet und dann in diesen Pferdeunterstand reinschlittert, das war doch der einzige Weg, wie er der ganzen Sache entkommen kann. Und da springt er vom Pferd runter und das wird dann von der Wolke erfasst, ist halt nur unter merkwürdigen Umständen dann einfach noch da. Aber das war Teil des Plans, dass er mit dem Pferd in diese Hütte hereinreitet und dass es dann einfach noch da ist. Liegt wahrscheinlich daran, weil das Pferd Lucky heißt und Glück bringt, wie die Frau vorher sagt. Also ich würde mich, glaube ich, auch nicht so sehr daran festhalten, wenn ich nicht nach der Hälfte des Films gedacht hätte, ey, das ist wie Quiet Place mit einer anderen Herangehensweise.
Also mit der nicht vorhandenen Tierliebe, ich meine, das ist einer der Haupt trotzdem mit Plotpoints des Films. Also diese Übersprungshandlung Affe, Pferd, Bedrohung quasi, ne? Mhm. Also das soll ja eine Leitlinie bilden, quasi der Affe wird im Fernsehen ausgeschlachtet, das Pferd wird eben auf dieser Ranch und in Hollywood als Prop-Tier ausgeschlachtet, ja. Und das Wesen wird quasi auch ausgeschlachtet im Sinne des Filmemachens. Genau, das ist absolut. Das ist der rote Faden dieser Tierlinie quasi. Das sagt ja, also da sagt ja auch keiner was gegen. Das ist ja genau so gewollt.
Wo soll dann die Spannung herkommen, wenn ich mit den Charakteren nicht connecten kann? Also die Spannung ist dann noch so ein bisschen, okay, worum geht's hier überhaupt? Wenn das dann klar ist, rennen 60 Minuten Leute vor irgendwas weg, bei denen ich mir so denke, ja. Also ihr müsst da ja gar nicht sein, ihr wollt halt bloß dieses Foto machen, weil ihr $100,000 haben wollt. Ihr müsst nicht in dieser Gefahr sein. Also es ist doch was fundamental anderes, ob Menschen nicht der Gefahr entkommen können oder weiterhin sich der Gefahr aussetzen wollen, weil sie da einen Sinn und Zweck drin sehen.
Ja, aber ich meine, sie müsst ja jetzt vom letzten zu Hause zurücklassen, ne? Es ist halt normal ihr Elternhaus und da ist halt alles, was sie haben.
Ja, das ist das Ende von Poltergeist 1 und da hat sich auch keiner drüber aufgeregt.
Und außerdem ist es halt trotzdem die Neugier. Wenn du jetzt aus deinem Fenster hinter dir guckst und du siehst im Himmel irgendwas Seltsames, dann rennst du auch nicht nach Venezuela, sondern fragst dich erstmal, was ist denn das?
Nee, aber da denke ich auch nicht, geil, davon muss ich ein Foto machen, dass ich morgen auf
Spiele gehe. Oh doch, das denkst du.
Die Insta-Story, ja. Wo das nicht drin vorkommt, will ich sehen.
Ja, und denkt ihr dann, wenn ich dabei sterbe, also das ist doch, wir haben doch auch kein Mitleid mit Leuten, die ein Selfie machen wollen am Niagara-Fällen und dann irgendwie runterfallen. Also, wo ist meine...
Darüber gibt es doch keinen Film.
Aber wo ist meine Motivation, als Zuschauer mit irgendeiner der Figuren im Film mitzufühlen? Und das konnte ich halt echt nur mit Steven Yeun.
Ja, okay, also das verstehe ich schon. Bei mir war es halt eher dieses, also mitfühlen ist zu viel gesagt, aber ich habe mich in Kaluuya und die Schwester quasi reinversetzt, aus diesem Interesse heraus, weil ich mit ihnen zusammen wissen wollte, was ist es denn? Ich war neugierig. Die Neugier hält mich ganze Zeit am Ball, weil ich halt bis zum Ende wissen will, kriege ich auch eine Erklärung oder halt nicht so. Und das ist halt das, was mich dann...
Ja, und hast du?
Aber es ist ja im Endeffekt auch egal.
Und jetzt,
das weiß ich am Anfang des Films ja nicht.
Und jetzt wären wir bei dem Punkt, auf den ich eigentlich vorhin eingehen wollte, weil du gesagt hast, ey, was hat denn die Reputation oder die Vita des Regisseurs mit dem Film zu tun oder was kann der Film dafür? Gegenfrage, würdest du den Film, wenn der von einem anderen Regisseur gewesen wäre, würdest du den ja genauso kritisch betrachten? Und ja, man muss bei gewissen Regisseuren, muss man einfach mal ein bisschen die Vita irgendwie mit reinbeziehen. Und das machen wir auch. Da können wir uns nicht von freisprechen. Wir gehen an einen Ari Aster-Film anders ran als an irgendwelche anderen Leute. Und bei dem M. Night Shyamalan war es halt einfach, sage ich mal, auch von ihm gewählt, die Sache, dass man immer da gehockt hat und hat gewartet, ey, was ist der Twist? Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, aber ich glaube, da kann man sich nicht so leicht von freisprechen. Und wir gehen jetzt in den neuen Jordan Peele-Film und wir haben gewisse Trailer haben wir schon gesehen und wir kennen die beiden bisherigen Filme und auch bei zum Beispiel Us hat man sich drüber geschritten, ja, wie sind die denn die Rolltreppe wieder runtergekommen oder hochgekommen? So.
Ja, aber das sind ja so kleine.
Moment, also aber das waren damals wirklich große Diskussionspunkte. Da weiß ich noch.
Leute, die finden den Film scheiße, nur weil sie das nicht verstehen.
Ja, also da musste ich mich wirklich auch echt lange über diese Rolltreppe unterhalten, so, wo ich mich gedacht habe, so what? Ja.
Tino. Aber vor allem, sage ich ja, vor allem werden jetzt eben bei Nope auch viele denken, okay, das ist, ich gehe jetzt da wieder rein und sehe einen politischen, hochpolitischen Film.
Und ja, das ist es ja.
Ja, aber nicht so extrem wie bei seinen Vorgängern. Und das ist ja, was ich meine.
Ja, aber wenn man das wegzieht, dann bleibt aus meiner Sicht halt wenig übrig. Ja.
Und bei mir tatsächlich doch eine ganz, also mehr als ich erwartet habe. Wie zum Beispiel Momente, die sowohl scary sein können, ja, ich sag nur Scheune und Gesicht und dann aber auch gleichzeitig lustig waren. Und das passiert mehrfach im Film. Und ich fand das, ich fand das cool, wie Peele hier mit diesen, von mir aus schablonenhaften Charakterprofilen von Bruder und Schwester gespielt hat, weil wo wir Kiki Palmer als aufgedrehte, ja, vielleicht auch hassenswerte Dauer-Duracell-Performerin irgendwie erleben und Kaluuya halt eben als diesen ruhigen Stoischen, wo ich gedacht habe, oh, will ich den jetzt noch mal sehen in so einer eher zurückgezogenen Rolle? Fand ich, geht diese Kalkulation meiner Ansicht nach echt gut auf, weil was sie da an irgendwie Aktion mit reinbringt, schafft er halt immer wieder mit schönen Reaktionen irgendwie aufzulösen oder eben halt in Humor zu verwandeln oder sonst irgendwie. Hinzu kamen ein paar solide Scare-Momente, aber was mich am meisten halt überrascht hat, dass dieser Film letztendlich zu dem wird, was man in ihm sehen kann, nämlich so eine reine Entdeckungsreise, die mich halt, ja, sowohl an Arrival wie auch André, als aber auch an Jaws halt ganz stark erinnert hat. Und das kombiniert mit den geilen Bildern von Hoytema, wenn er immer wieder dieses Tal so richtig schön in die Breite und in Szene setzt, plus die Musik, also ich fand es echt überraschend, dass man diesen Film entpolitisieren konnte. Also so sehr entpolitisieren konnte oder so sehr frei von der Agenda sprechen konnte, sondern einfach mal wieder als guten, profanen, ja, Freitagabend-Fun genießen kann. Also ich fand das echt erstaunlich in der Sneak Preview, wo halt wirklich viele Leute waren. Und ich meine, ja, ich habe meine Frau neben mir, die halt wirklich überhaupt kein Horrorfilm-Fan ist und sehr schreckhaft, die sich natürlich bei gewissen Szenen komplett an mir festgekrallt hat oder halt wieder die Augen abgewendet hat. Aber genau die gleiche Anspannung habe ich auch bei Leuten irgendwie links von uns wahrgenommen, die da wirklich richtig laut die Luft angehalten haben oder aber auch wirklich befreiend gelacht haben bei eben gewissen Momenten, die wirklich unerwartet komisch waren so. Und auch, weiß ich nicht, Meta-Gags, Jumpscares und so weiter, das wurde vom Publikum echt gut aufgegriffen. Und ich glaube, wenn man sich nicht zu verbissen daran stürzt, kann man damit halt echt einen entspannten, good old, weiß ich nicht, Sci-Fi-Horror-Abenteuer-Abend irgendwie erleben. Und das fand ich irgendwie einfach cool, da rauszugehen und zu sagen, ey, geil, ich sehe gewisse Punkte, ich sehe auch gewisse Verweise auf Filme und so weiter und aufs Kino, aber ich muss das nicht alles unbedingt benutzen, um jetzt Spaß an diesem Film zu haben.
Ja, ich bin halt, also das hätte ich ja auch gern gehabt, ich bin halt bei Filmen generell schnell raus, wenn mir die Grundmotivation der Figuren zuwider ist, dann kann ich das noch so beobachtend mir anschauen, aber dann darf quasi nicht das Wohlergehen der Figuren im Mittelpunkt stehen. Und ich mag auch, dass das Finale komplett im Tageslicht spielt, aber es ist halt komplett spannungsfrei. Also wie lange das einfach geht, wie sie dann immer wieder mit dem Motorrad rumfahren, dann wird da wieder irgendwas gemacht. Also ich finde, das viel, viel, viel zu lang. Also ich habe
ja zu lang, zu lang. Also generell tickt der Film das stimmt.
Also
ja.
Deswegen habe ich auch halt wenig Lust, mir den nochmal anzuschauen, wenn ich schon weiß, dass ich wirklich diese zwei langen Sequenzen, die halt nur auf so eine Oberflächenspannung aus sind, die bei mir leider nicht funktioniert hat, mir das nochmal anschauen müsste. Und das ist auch mein ähnliches Problem mit Quiet Place. Es gibt halt eine Regel im Film, die einfach hingestellt wird, mit der man quasi dann auf einmal so eine Plot-Armor hat. Und trotzdem soll ich so denken, ui, hoffentlich geht das hier gut wieder. Und dann denke ich mir so, ja, boah, anscheinend geht's halt gut. Weil ich weiß halt wirklich nicht, was für die Figuren auf dem Spiel steht. Also es tut mir leid, vielleicht fehlt mir da der emotionale Zugang, aber ich finde,
was
sobald,
auf dem Spiel steht, das siehst du einmal, wenn du innerhalb der Bedrohung drin bist mit der Kamera.
Ja, natürlich steht der Tod im Raum, wenn man da erwischt wird.
Er fließt auch aber, mal über Häuser.
Ja, ja, aber auch da, im Haus, es wird ganz klar etabliert, im Haus bist du sicher. Leider kannst du im Haus aber kein Foto machen, weil leider gibt es halt noch ein elektromagnetisches Feld, weil da gehen die Kameras nicht
mehr.
Gab's
schon bei Orson Welles.
Also, ja, ja, aber das ist alles so hinkonstruiert, um diese Spannungsimpulse setzen zu können, die aber ja auch nur deshalb spannend sein sollen, weil die Frage besteht, wird dieses Foto glücken? Und das weiß ich, also keine Ahnung, das ist irgendwie, finde ich das schmierig. Ich hätte es ja auch wirklich, also ich meine dieses, ich finde Us finde ich super, also ich finde generell sind seine Filme halt nicht wirklich gruselig, aber immer sehr spannend und die Szene im Stall fand ich auch toll. Gerade weil die halt wirklich creepy irgendwie war. Und das schafft er halt nie wieder aufzubauen, weil es ist halt per se für mich nicht gruselig, wenn die Bedrohung 500 Meter groß ist. Also ich denke ja auch nicht bei Godzilla, ach du Scheiße, das ist ja der blanke Horror, wenn so ein großes Vieh einjagt, weil das,
ja, aber
da rennt man halt einfach weg. Natürlich ist das irgendwie gruselig, wenn man wenn man wirklich in der Figur drin steht und hochguckt. Oder Attack on Titan funktioniert ja auch durch die blanke Größe und eben durch die Unberechenbarkeit. Die wollen halt einfach nur vernichten. Aber da ist halt immer klar, was das Vieh will, was es nicht will. Und dann muss man sich doch da nur so accordingly verhalten. Und das mag ich nicht, dass das quasi komplett irgendwelchen Regeln unterliegt. Bei Quiet Place darf man nicht laut sein. Bei Nope reicht es einfach, Augenkontakt zu vermeiden. Und dann denke ich mir auch so, was ist denn hier los? Also will ich wirklich einen Film gruselig finden oder spannend finden, wo es dann reicht, sich hinten auf den Hinterkopf Augen drauf zu kleben? Und die Bedrohung fällt dann darauf rein. Also ich weiß nicht, das ist mir irgendwie, das ist nicht meine Art von, wie Spannung für mich funktioniert, wenn die Bedrohung saudumm und dafür aber richtig groß ist.
Tja.
Und das Mysterium drumherum fand ich auch cool. Ich fand auch die Idee mit den Wolken cool. Aber ich habe mir auch drüber nachgedacht, was du da so wegen Jaws siehst. Und ich verstehe das auch. Aber ich glaube halt nicht, dass der Film das für Wolken schafft, was Jaws für Wasser geschafft hat. Also ich werde jetzt nächste Mal, wenn ich in irgendeinem Flugzeug bin, nicht denken, ach du je, hat da hinten die Wolke, bewegt die sich nicht.
Weiß ich nicht, ob es da nicht ein paar Leute gibt, die das anders sehen werden.
Ja, also ich freue mich ja, dass der gut zu funktionieren scheint. Ich finde nach wie vor Us ist sein gelungenster Film von diesem Worldbuilding oder Mythenbuilding her. Und Nope hat mich halt leider verloren und war mir dann zu langwierig, weil er mich eben verloren hat.
Ja, ich mag Us momentan auch noch am liebsten. Aber wie gesagt, mich hat gefreut, dass Nope eben nicht so ist wie Us oder eben Get Out.
Das finde ich auch, also dass er quasi nicht versucht, den Erfolg nochmal, weil das quasi gar nicht funktionieren kann oder könnte ohne, also Us ist ja schon sehr hinkonstruiert, aber wenn man sich auf das Worldbuilding einlässt, funktioniert das schon, aber da noch verkopfteres, verkomplizierteres Worldbuilding aufzubauen, ich glaube, das kann nicht hinhauen.
Genau, und deswegen, also ich war überrascht, dass Nope sowohl nicht das ist, was ich von den Trailern her erwartet habe, wie auch nicht das ist, was ich von einem Jordan Peele jetzt erwartet habe, sondern als wirklich good old Horror-Fun gesehen werden
und
kann.
Und im Kino gestern wurde auch, also es wurde viel gelacht, also so erschreckt nicht so sehr, es wurde natürlich
ist schon sehr lustig, das stimmt, ja, ist schon echt lustig. Ja.
Wurde natürlich auch wieder an Stellen gelacht, wo ich so dachte, pff, das jetzt lustig gemeint war, weiß ich nicht, aber das ist dann, glaube ich, eher so ein bisschen so einem einschlägigen Sneak-Publikum. Also es ist quasi, glaube ich, auch so das FFF-Publikum, was dann manchmal auch so lacht, wenn gerade wieder was Brutales passiert ist.
Wenn Kopf zerplatzt.
Ja, also da in einer Szene, wo halt ein plötzlicher Schuss fällt und die ich eigentlich auch recht traurig und auch geil aufgebaut fand, dass das ein Lacher ist, naja. Ja.
Oh, muss man
aber generell wieder ein Beweis dafür, Affen in Horrorfilmen immer eine gute Sache.
Ja. Also ja,
beim Anfang dachte ich auch Link der Butler Remake, aber ja, war dann.
Ja. Ja.
Und da aber muss ich auch sagen, fand ich das sehr geschickt von der Kamera gelöst, so wie sie gewisse Sachen, sag ich mal, eingefangen haben. Zum Beispiel zum Teil durch eine Tischdecke hindurch. Ja? Das fand ich ziemlich cool. Also ich muss generell sagen, die Kameraarbeit fand ich stark. Ich fand die Musik, ich fand die Musik auch hier und da echt klasse. Ich fand auch die Needle Drops, die sie da irgendwie mit eingebaut haben, im wahrsten Sinne des Wortes, fand ich eigentlich passend. Ja, also da waren ein paar schöne Songs dabei. So, ey, ich weiß nicht, ich hatte einen guten Abend.
Ja, also ich fand das, also ich glaube, deswegen ärgert es mich auch so, weil die Kameraarbeit fand ich natürlich auch mega und ich mochte auch die Szene am Ende, wo sie mit dem Motorrad dann fährt und in diesen Freizeitpark rein.
Ja, ja.
Das sah halt so mega gut aus, aber gleichzeitig ist es auch eine Szene, wo ich eher dann sehen will, wie ein riesiges Raumschiff mit so einem Laserstrahl hinter jemanden die ganze Welt so zerstört und nicht, dass sie vor dieser Bedrohung flieht. Also dieses Horrorfilme, deren Finale im Tageslicht spielt, immer höchsten Respekt davor. Wenn sowas funktioniert, ist halt richtig creepy, weil dann kann man nicht mal mehr so sagen, okay, es war aber dunkel, tagsüber passiert es nicht. Aber das war mir dann zu Action getrieben und da
man muss aber glaube ich sagen nochmal, dass auch gerade auch da muss man den Vergleich wieder anstellen, weil auch wenn die Leute jetzt die Peele-Arbeit kennen, ich würde halt auch sagen, dass Nope jetzt vor allem in erster Linie kein Horrorfilm ist. Also man da sollte jetzt wirklich nicht von einem Horrorfilm ausgehen, sondern wirklich von einem Sci-Fi eher so. Ja, also es ist kein rein rassiger Horrorfilm, dass man da nicht darauf sich einstellt, weil dann wird man auch eher enttäuscht. Ja.
Ja.
Er hat Horrorelemente.
Das macht der Film ja dann auch relativ schnell klar, gerade mit dieser creepy Szene im Pferdestall.
Ja.
Hey, es ist eigentlich kein Horrorfilm, ich habe nur eure Erwartungshaltung unterlaufen. Und dann muss man halt die Karotte, die dem Pferd vor die Nase gehalten wird,
aber that's
jagen wollen oder halt nicht.
Aber that's it, ne? Also entweder du glaubst Spielberg den Hai oder du lässt es halt bleiben. Ja? Ja. Und dann hast du halt ein Problem. Und das ist das Gleiche hier so. Und entweder du nimmst dann irgendwie an, dass Godzilla, keine Ahnung, 50.000 Meter hoch ist oder die Independence Day UFOs einen halben Bundesstaat bedecken oder du lässt es halt bleiben. Ja, und wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass das Sneak-Publikum sehr mitgegangen ist und sehr gut mit dem mitgehen konnte.
Ja, weil sie in den neuen Jordan Peele-Film reingegangen sind und den ja gar nicht schlecht finden dürfen.
Also das wusste ja keiner vorher.
Es wusste keiner. Natürlich wussten es alle in der Sneak.
Nein,
bei uns nicht.
Also als im Vorspann bei uns Jordan Peele eingeblendet wurden, ist im Publikum immer so, einmal so ein riesen Jauchzen.
Ja, krass.
Also es war schon sehr, da waren alle sehr euphorisch von 0 auf 100 direkt.
Ja, muss ich auch sagen. Wir haben übrigens Katrin Gebbe nach dem Kino wieder getroffen, Tino. Und die war auch sehr angetan.
Ja, also ich will den Film ja auch niemanden madig machen. Ich freue mich ja auch immer, wenn ein Film bei mir, oder ich freue mich nicht, also mich ärgert es ja auch, ich hätte ihn ja auch lieber gut gefunden durchaus, aber wenn ich da so eine Minderheitenmeinung habe, weil ich ja auch verstehe, warum er vielen Leuten gefällt, es hat halt für mich einfach nicht funktioniert. Für mich funktioniert ja auch Quiet Place nicht und ich denke immer, wenn Leute sagen, es ist ein guter Film, wo ich so denke, Alter.
Ja, Quiet Place finde ich aber auch scheiße zum Beispiel. Also.
Einfach stinklangweilig, weil sich nur an Regeln gehalten wird.
Quiet Place fand ich auch dämlich.
Wenn ein Film oder wo der Filmemacher bisher durch Unberechenbarkeit seiner Stoffe gelebt hat, jetzt so eine Regel einführt und dann einfach so diesen Regeln gefolgt wird. Also ist auch völlig cool, dass er irgendwie mit seinem dritten Film seinen konventionellsten Film gemacht hat. Auch völlig fein, weil man ja trotzdem wissen will, was er als nächstes macht. Also bin ja jetzt nicht durch mit Peele.
Nope 2.
Ja.
Also, André und ich sagen Jop und tja, Tino bleibt bei Nope.
Ich sag so, egal was ich hier gesagt hätte, es gehen doch eh alle rein. Also das ist ja auch das Gute.
Aber ich sag mal so.
Nee, die Tino Hahn Ultras, die sagen sofort Nope.
Ja. Schön, dass du da die Mehrzahl benutzt. Das freut mich.
Die Anhänger des heiligen Ernstes werden wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen gegen argumentieren. So.
Ja, vermutlich.
Und natürlich wird es genug Leute geben, die allein sagen, aus Prinzip, weil es Jordan Peele ist, werde ich das hier erstmal kritisieren und schlecht.
Ja, deswegen ärgert es mich halt auch, dass er mir nicht gefallen hat, weil es auch wieder so wirkt, dass ich nur so eine edgy Anti-Meinung haben will.
Nein, ich glaube schon auch, dass es genug Leute geben wird, die den nicht mögen. Ich bin nicht ganz sicher. Auch wie gesagt, vor allem wegen Erwartungshaltung, deswegen sage ich halt nochmal, es ist jetzt nicht so der Horrorfilm wie Us und Get Out, weil er hat nur Horrorelemente. Da sollte man wirklich eine andere Tonart bei ihm dann doch jetzt hier erwarten. Ja.
Gut. Was galt es zu erwarten vom Regisseur von... Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
The Art of Self-Defense?
The Art of Self-Defense, genau, ja. Das war die Frage, die ich mir dann gestellt habe, nachdem ich festgestellt habe, das ist der Film von dem. Mhm. Weil ich war mir nicht mehr so ganz sicher, warum schauen wir uns eigentlich jetzt Duel an? Von Riley Stearns, ne?
Ja.
Stearns. Ja, der ist jetzt erhältlich, kann man bei Apple TV, Prime Video und so weiter leihen oder kaufen.
Blu-ray kommt noch irgendwann.
Vielleicht kommt noch mal irgendwann eine Blu-ray raus. Und es geht...
Ja, Tino? Ich wollte nur, aber das war auch wieder was... Yellow Jackets kommt in Deutschland nur als DVD raus. Wird keine
Blu-ray habe ich auch geben. Gesehen.
Habe ich auch gesehen, ja.
Bescheuert.
Ja.
Gut.
Ja, das war's. Blu-ray ist tot.
back to the primitive.
Ja. Nee, aber echt so absurd irgendwie.
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Also... Und man kann es ja nicht mehr irgendwie mit, wie bei Vinyl, mit ganz vielen Vorteilen rechtfertigen oder so. Es hat halt nur Nachteile. Bis auf, dass halt viele Leute natürlich einen Player haben, aber technologischer Fortschritt sieht anders aus.
Ja. Aber in Duel hat der technologische Fortschritt einen ganzen Sprung nach vorne gemacht. Denn es geht um folgende Geschichte in Duel. Als Sarah von ihrem Arzt eine tödliche Diagnose erhält, wählt sie das neue Verfahren des Klonens, um sich und ihre Familie abzusichern. Wieder erwartend überlebt sie aber. Da es sie nun zweimal gibt, will sie ihren Klon deaktivieren. Doch ein Gericht verbietet das und ordnet stattdessen ein Duell bis zum Tod zwischen ihr und ihrem Klon an. Und wie gesagt, ich saß da vor diesem Film und dachte mir nochmal, warum gucken wir den? Wegen Karen Gillan? So, oder was war der Grund, weswegen wir uns diesen Film vorgenommen haben? Und ich bin eine ganze Zeit lang so, habe ich im Kopf immer wieder, während ich diesen Film geguckt habe, überlegt. Und ich so, das erinnert mich hier schon an die Art of Self-Defense, so vom Humor her, von den Szenen her, von den Figuren her, wie sie so aufeinander reagieren und auch dann halt selbst abgebildet werden. Und dann irgendwann ist es mir halt dann eingefallen, stimmt, das ist der neue Film von dem Mann. Und ich finde, ziemlich viel, was The Art of Self-Defense, den ich echt mag, ausgemacht hat, findet man hier auch wieder. Allein halt in Form von Karen Gillan, die einfach mit Sarah eine Figur darstellt, die Jesse Eisenberg in männlich gespielt hat, in Art of Self-Defense, meiner Ansicht nach.
Ja, und durchaus.
Und ich fand, diese Klon-Thematik, die hat mich schön aufgeregt. Ich fand das echt in ihrem, also im mit Mitgefühl für Sarah hat mich das aufgeregt. Ja, wie der Staat so eine Entscheidung regulieren kann. Und dann habe ich mich immer gefragt, ist das einfach nur absurd, um mich aufzuregen, oder steckt da eine Logik hinter? Und ich habe mir dann aber die ganze Zeit gedacht, okay, da ist eine Frau, die hat einen Klon von sich erstellen lassen, damit ihre Angehörigen nach ihrem Tod nicht so sehr trauern müssen. Und die muss jetzt die ganze Zeit mit angucken, wie dieser Klon sich des eigenen Lebens so schon bemächtigt und schon richtig integriert wird von allen und tatsächlich
bevor sogar man überhaupt tot ist.
Bevor man überhaupt tot ist, ja, und sogar noch mehr gemocht wird, ja. Und ich fand das schon eine schräge Situation so, und irgendwann wird sie aus dem Haus der Mutter sogar ausgesperrt und kommt nicht mehr rein. Und da habe ich gedacht, das ist schon scheiße so. Hm. Aber mich dann gefragt, okay, ist es nur scheiße, weil es so absurd ist, oder ist es scheiße, weil es halt zutiefst unmenschlich ist? Und ich fand es dann spannend, als ich mir gedacht habe, was wäre, wenn das einfach kein Klon wäre, sondern ein Kind? Also wenn du das Thema Klon durch Thema Kind ersetzt. Und dann ergibt das schon deutlich viel mehr Sinn. So, auch dass der Staat von dir verlangt, dass du Unterhalt für deinen Klon bezahlst.
Ja.
So, wo ich mir gedacht habe, wieso, der Klon ist doch ich, der kann doch arbeiten gehen, der ist doch stark oder gesund und vital. So, warum soll
der
ich. Der
ist vitaler als ich.
Ja, genau.
Ja, oder ich sogar sterb vital.
Der ist sogar vitaler als ich. Warum soll ich denn jetzt Unterhalt zahlen?
Ja.
Und dann halt, wie gesagt, das durch die Floskel oder durch die Position Kind zu ersetzen, wo ich mir gedacht habe, scheiße, hier stoße ich dann an gewisse Grenzen, die würde ich dann halt auch nicht überstreiten. Weil ich halt mir auch gedacht habe, ja klar bringe ich den Klon um. Ja, wenn der mein Leben an sich reißen will, was soll's? Ja, hat ja nie wirklich gelebt. Also raus. Aber würdest du das wirklich machen, wenn es ein Kind wäre?
Und ja, also einmal Kind und später, da trifft sie ja da an diesem Spielplatz auf diese Zwillinge.
Zwillinge, ja, ja.
Da, genau. Also, so kannst du es ja auch sehen als Geschwister, wenn du Geschwister hast und die werden mehr gemocht als du irgendwie von allen. Wenn die Mutter, das ist, ein Kind wird immer bevorzugt, du bist immer benachteiligt, so kannst du es auch sehen. Also sind verschiedene so familiäre Konstellationslesarten drin. Und ich würde dir vollkommen recht, also ich mag Art of Self-Defense auch total gerne. Und wenn man den kennt, dann weiß man, was man bei Duel zu erwarten hat, weil er ist von der Tonalität vom Spiel schon sehr ähnlich, aber ich mag den Stil total gerne. Ich mag diesen sehr trockenen, durchaus bösen Humor, der aber nicht so krass auf die Nase ist, sondern wirklich eher so auf einer, der fließt halt auf einer Ebene, aber der ist immer schwarz so, der ist immer, immer bitter. Das mag ich schon sehr gerne. Karen Gillan liebe ich eh, die hat bei mir, also ein Film mit Karen Gillan ist bei mir eh nochmal ein halber Punkt mehr aus Prinzip, weil ich sie einfach, ich finde, sie hat noch nie, also die Filme waren eigentlich nie schlecht wegen ihr, sondern, also zum Beispiel jetzt sowas wie Gunpowder Milkshake, der war halt ein bisschen lahm, aber sie fand ich trotzdem super. Also ich finde Karen Gillan schon cool, die mag ich einfach, es gibt einfach Schauspieler und Schauspielerinnen, die mag man einfach, die sieht man einfach gerne. Das geht mir bei ihr eigentlich immer so, ich fand sie super. Das hat mir echt gut gefallen. Auch diese ganze Konstellation eben mit dem Freund, mit der Mutter, also dass sie halt generell ja auch schon, bevor sie überhaupt eine Diagnose bekommen hat, sie war ja eh ein ziemlich gebrochener Mensch, ne? Sie hat ja die Alkoholikerin und Beziehung lief ja scheinbar nicht gut und Kontakt zur Mutter super schlecht. Der Vater war ja tot, glaube ich, ne? Genau, der war ja schon verstorben. Also auch super familiär schweres Verhältnis und so weiter. Und so dann in die Figur reinzuwachsen, aber dann diese Absurdität eben, dieses Klon-Setups dann zu haben, das fand ich schon echt spannend. Und natürlich dieses, ja, du musst halt deinen Klon auf den Tod bekämpfen, das ist, glaube ich, ja das die absurdeste Ebene im Film. Ich meine, damit steigen wir ja auch ein. Ich wusste halt auch nichts, was ich von dem Film erwarten soll. Und die ersten 10 Minuten waren so, Was ist das hier? Wird das so ein Hunger Games oder sowas? Das ist natürlich mega absurd.
Und dann auch noch mit Theo James, ne?
Ja, ja, ja.
Der ja bei diesen Divergent-Filmen mitgespielt hat, was ich eine sehr schöne Komponente fand, ihn damit zu besetzen.
Genau, ja, ja, genau. Und diese Erwartungshaltung dann zu schüren, so darauf wird es hinauslaufen, dass wir am Ende irgendwie einen bitteren Fight so der beiden zu erwarten haben. Aber dann diesen ganzen Weg eben zu gehen mit dem, dass sie sich auch als eben gebrochene Frau dann durch diese gezwungene Situation wieder selbst entdeckt, ja, dass sie dieses Training anfängt mit mit Aaron Paul, das ist auch so absurd, diese Szenen mit ihm, dass sie halt körperlich plötzlich wieder voll fit wird, dass sie aufhört Alkohol zu trinken und wieder nur noch Wasser trinkt und dass sie eigentlich voll zu sich findet in dieser eigentlich super beschissenen Situation und da irgendwie, sag ich mal, das Beste draus macht. Aber ganze Zeit in dem Wissen halt, es wird irgendwie wahrscheinlich auf was Schlimmes hinauslaufen. Und das mochte ich halt wieder total an dem Film. Und gleichzeitig dann, wie er natürlich dann später auch noch mit Erwartungshaltungen auch hier bricht, ohne erst zu viel zu verraten, worauf es dann am Ende hinausläuft. Das ist ein bisschen predictable leider. Das war so ein bisschen durchschaubar, weil es da eine Sequenz mit Aaron Paul gibt, die das Ende quasi ein bisschen schon teasert, wenn man genau, oh, dann muss ich immer so genau aufpassen, aber die verrät schon ziemlich viel. Das kann man sich also denken ein bisschen, wie es dann enden wird. Aber auch diese ganze Nummer damit, diese Selbsthilfegruppe und so weiter für Klone und so. Das war schon alles echt clever. Also, ich muss schon sagen, also der ist halt bitter. Das ist jetzt echt kein Feel-Good-Film, auch wenn er lustige Momente zwar hat. Aber eine gute Zeit, in Anführungszeichen, hatte ich mit dem trotzdem echt.
Ja, finde ich auch. Also ich mag auch diese, also ich fand auch Falls von Riley Stern schon so super mit diesem Typen, der Leute aus Sekten rausholt, weil er auch so einen geilen Humor hatte. Art of Self-Defense eben auch. Und weil der Film auch nie so zu zärtlich mit seinen Figuren umgeht. Also es wird schon immer klar, dass er seine Hauptfiguren sehr gern hat und die auch ernst nimmt, aber er verschont sie halt nicht auf so eine oder fast scheinheilige Art und Weise, wie es viele Filme ja auch machen. Also bei Falls, der Typ ist ja von Anfang an schon kaputt. Und ich finde, Falls hat auch einen der geilsten Charakterintros überhaupt, wo der Typ am Anfang gleich so im Restaurant sitzt und sich dann irgendwie, als klar wird, dass er das Essen nicht bezahlen kann, sich noch schnell Ketchup in so eine Schüssel reinfüllt und das auch noch so trinkt, wo du so merkst, okay, so eine Figur, da will ich sehen, wie das mit der weitergeht, weil die ist ja schon mit so einfachen Sachen wie irgendwo Essen überfordert. Das ist super spannend. Und ich mochte auch, weil du das gerade auch angesprochen hast, mit diesem Training, wie der Film auch so relativ platt lesbar ist, weil da muss sie ja eigentlich quasi gegen sich selbst antreten, also quasi gegen den inneren Schweinehund und da sich ja irgendwie durch überwindet. Also ja, wenn sie das geschafft hätte, ohne dass der Klon existieren würde, wäre dann die Notwendigkeit für den Klon auch gar nicht da. Also das ist auch irgendwie ganz schön, wie der Film sowohl diese großen Thematiken der Klontechnik behandelt, als auch so diese kleinen intimen Momente, weil das ja irgendwas sein wird, was zwangsläufig auf uns zukommt, dass wir uns mit ganz vielen absurden Sachen auseinandersetzen müssen, wenn wirklich Klonen mal so weit sein wird. Ja. Und nicht zum Beispiel, also zum Beispiel gibt's ja auch irgendwie mit, das geht ja schon mit autonomem Fahren los, dass du, wenn du in einem Auto sitzt, was autonom fährt und vor dir läuft eine Mutter mit einem Kind über die Straße und gegenüber kommt ein Laster, der auf euch zufährt. Und was soll das autonom fahrende Auto jetzt machen? Also im Prinzip müsste es ja dich retten, weil du der Besitzer des Autos bist und die Frau mit dem Kind überfahren, weil die Alternative wäre, auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, dann stirbst du aber. Ja. Und das ist ja irgendwas, wo es mal Gesetze geben muss, weil im Prinzip muss das Gesetz ja so lauten, dass immer der Fahrer des autonomen Fahrzeugs stirbt. Aber wie willst du das durchsetzen? Dass du quasi unterschreiben musst beim Kauf von einem neuen Tesla. Ja, im Zweifelsfall sterbe ich, weil die Frau, die mit ihrem Kind über die Straße läuft, kann ja nicht geopfert werden.
Ich verzichte auf meinen KI-Bonus oder sowas.
Ja, ja, oder halt dieses, das ist eine Person gegen einen, also diese moralische Aufrechnung, wie viel eigene einzelne Leben eigentlich wert sind, die durch irgendwelche Artificial Intelligence.
Ja, genau. Die Berechnung, wie viele Personen sitzen im Auto und wenn dann, wenn draußen mehr Leute zu Schaden kommen als drinnen, dann, also im Zollverkrieg gewinnt der, wo mehr Leute zu Schaden kommen würden und die wäre dann verschont.
Ja, aber was machst du, wenn die Leute, die zu Schaden kommen, halt auch alle noch nicht festgenommene Mörder sind? Also das kann nicht so festgestellt werden, aber es gibt ja diesen Moraltest, wo du so verschiedene Fragen gestellt bekommst, auch dieses Trolley-Problem. Also wenn du einen Zug umleiten kannst und dann sterben statt 5 Leuten nur 3 Menschen, wie würdest du handeln? Und das sagt ja auch ganz viel darüber, was für Challenges da einfach noch auf uns zukommen, weil da irgendwann Gesetze kommen, die so sagen, ja, Fahrer von autonomen Autos werden einfach sterben im Zweifelsfall, weil das autonome Auto sie opfern wird, wirst du dann nie wieder in so ein Auto einsteigen. Gleichzeitig wird auch BMW das verhindern und dann sitzt du in so einem autonomen Auto, was in Verkehrssituationen einfach draufhält. Also das kriegt man auch in der Fahrschule irgendwie, dass du bei einem Reh im Zweifelsfall auch lieber draufhalten sollst, als auszuweichen. Und wenn das dir dann irgend so eine KI abnimmt, und das sind ja Themen, die wirklich auf uns zukommen, und auch dieses Klonen von Menschen 1:1 wird noch nicht so sehr, also ich glaube, das werden wir nicht mehr erleben, aber irgendwann, wenn sich das technisch machen lässt, dann wirst du irgendwann ja auch quasi ja wie so eine Organbank einfach haben.
Ja, und vor allem bei der Autonummer nochmal, dann ist es ja am Ende des Effekts, bist du ja wie so ein Lokführer im Zug, von dem sich jemand vorschmeißt. Du kannst gar nichts machen. Ja. Also du bist traumatisiert und du bist aber nicht mal, also eigentlich bist du nicht schuld, aber du saßt trotzdem in dem Auto, also du bist trotzdem der Fahrer eigentlich. Also das ist ja auch.
Ja, genau. Also diese moralischen Fragen sind ja nochmal so eine ganz andere Kiste. Ja. Und dann ist halt nur tröstlich, dass diese Klontechnik, wie sie in so Filmen dargestellt wird, nicht funktionieren kann, weil du ja nicht quasi, das ist ja kein Klon, das ist ja eine Kopie, die erstellt wird, so eine 1:1-Kopie. Aber ein Klon von dir würde sich ja trotzdem ganz anders entwickeln. Also es lässt ja die ganzen äußeren Einflüsse. Also sonst wären ja eineige Zwillinge auch immer komplett identische Menschen, die sich aber auch komplett anders entwickeln können. Und Klon bedeutet ja immer kopieren, aber so wird es nicht sein. Also man kann nicht einen komplett ausgewachsenen Menschen 1:1 reproduzieren, deswegen ist das ganz gut, dass das im Film immer ein komplettes Zukunftsszenario sein
wird. Ja, beziehungsweise im Film machen sie ja sogar einen Gag draus, weil sie ja andere Augenfarben hat und dann sagen sie ja, also der Klon hat andere Augenfarbe als die echte und dann sagen sie ja noch, ah, das ist ein Fehler unterlaufen, sollen wir nochmal neu machen, wir können hier wieder einschrotten und dann machen wir nochmal einen neuen. Und sie so, nee, alles gut.
Ja, wo halt so der Film nochmal betonen will, dass sie wirklich identisch sind, um halt diese ganzen reizvollen moralischen Grundfragen dann halt abzuhandeln.
Ja, genau. Das ist schon echt ganz spannend. Aber ja, absolut. Also das sehe ich halt auch so. Und also es ist ja nicht so, dass der Film jetzt irgendwie unfassbar wissenschaftlich daran geht. Das ist jetzt auch kein Minority Report oder sowas. Aber so grundlegend, diese ganze Menschlichkeitsfrage steckt da schon drin. Das mochte ich schon gerne, wie er das halt auf so eine sehr, ja, irgendwie trockene, aber wie gesagt, vor allem böse, bittere Art halt auserzählt. Ja.
Wie heißt dieser Film mit Schwarzenegger, wo er auch einen Klon hat? Ist das Sixth Day? Wo er einfach nur irgendwie einmal draußen am Fenster steht und reinguckt und so irgendwie er selbst ist.
War das Sixth Day? Sixth Day.
Aber man hat ja schon, also man merkt ja schon, seit wie lange sich Filme mit dieser Klon-Thematik beschäftigen und jetzt aber auch immer mehr aus diesem kompletten Science-Fiction-Setting rausrutschen.
Ja, Vasex Day, hast recht, ja, genau.
Ja, und halt mehr in so ein Realismus-Setting reinkommen. Mhm. Also das mochte ich halt bei Duel so gern, dass das Worldbuilding so sehr grounded eigentlich ist. Also man denkt ja nie, dass das eine Welt ist, die nicht...
Ja, die wirkt ja, außer von dem Klon wirkt ja wie unsere heutige Welt einfach.
Genau. Ja, genau. Und deswegen ist das auch so schön, wie subtil die so, wie selbstverständlich die quasi integriert werden. Mhm. Das ist halt echt cool umgesetzt. Also ich bin da wieder echt erstaunt, wie Ridley Stearns das schafft, so präzise und prägnant das zu entwickeln. Ich würde halt jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich so jetzt schon so direkt denke immer, oh, das ist ein Ridley Stearns Film, aber wenn man halt weiß, dass die drei Filme zusammengehören, merkt man schon, dass er irgendwie so eine klare Vision dahinter hat oder so einen klaren Ansatz, was ihm wichtig ist bei Storytelling.
Ja, also gerade seinen Humor erkennt man schon,
ja.
Weil der ist schon sehr speziell. Also ja. Es gibt natürlich ganz viele schwarze Komödien und so weiter, aber ich finde, sehr hat schon eine sehr eigene Art, die Figuren auch so, also die wirken zwar echt, aber irgendwie auch alle gebrochen. Und dabei halt, wie gesagt, es gibt halt, also es ist zwar lustig, aber trotzdem ist es halt auch permanent. Es ist ja nicht, dass du lautschallend lachst, sondern es ist ja immer dieses leichte, so ein bisschen in sich rein, weil es halt ja eigentlich trotzdem die ganze Zeit immer einen bitteren Beigeschmack hat. Und ich finde, das hat er.
Ja, es tut halt schon so
ist ein bisschen weh.
Genau. Immer. Aber gleichzeitig mag man die Figuren halt auch. Also irgendwie so. Nicht wirklich sympathisch, aber irgendwie schon so liebenswert und nachvollziehbare Antifiguren zu schaffen, das finde ich ist immer schon so eine große Kunst, weil bei Falls ist keine Identifikationsfigur vorhanden, bei Art of Self-Defense auch nicht und hier ist natürlich irgendwie schon Sarah als Identifikationsfigur vorhanden, aber ihr Antrieb wird während des Films für den Zuschauer ja auch immer so, wo man so denkt, ja, also kann ich schon verstehen, aber... Das ist halt jetzt auch irgendwie nicht mehr nur ein Klon, das ist auch so ein Mensch. Also man merkt dann halt auch so, wie dieses Töten des Klons ja dann auch zu so einer selbstsüchtigen Sache dann einfach wird. Oder zu so einer selbstdefinierenden Sache. Das finde ich halt spannend, weil man, glaube ich, sich selbst auch irgendwann diese Frage stellen würde, boah, kann man jetzt diese Person wirklich noch töten oder nicht?
Aber ist das nicht gerade der böse Witz dabei? Die Motivation, diesen Klon aus dem Leben zu schaffen oder schaffen zu wollen, der ihr so gesehen einen neuen Lebensantrieb gibt, weil sie ist ja letztendlich ja bereit zu sagen, ah, weißt du was, mir geht's jetzt eigentlich so gut, ich bin jetzt so aus meinem Loch wieder rausgekommen oder ich konnte mich jetzt durch diese ganze Aktion oder durch diese ganze Vorbereitung aus dem Loch, in dem ich mich befunden habe, wieder rausziehen. Ich muss dich eigentlich gar nicht mehr töten. So. Und ja, das wäre jetzt vielleicht der Moment, wo wir vielleicht einmal kurz ins Spoiler-Territorium gehen würden. Ja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ab jetzt seht ihr dann in den Shownotes, wann hier ein Spoiler-Part folgen wird. Also ab jetzt.
Beziehungsweise wo ihr hinspulen müsst,
genau.
Wenn ihr das jetzt nicht hören wollt, den Film selber noch komplett sehen wollt.
Weil das fand ich nämlich dann letztendlich ja fast schon auch echt aufrichtig tragisch, wenn sie dann zusammen mit ihrem Klon in den Wald geht und die noch irgendwie war, ja, Moment, du bist doch jetzt, also du würdest mich leben lassen, so, das würdest du wirklich machen und keine Ahnung, wir können beide koexistieren. Und ich dachte noch so, ja, cool, finde ich schön eigentlich, dass der Film diese Lösung versucht, ja, irgendwie was daraus zu machen. Und dann halt, ja, komm, lass uns noch mal einen Schluck Wasser trinken, ne, vielleicht zusätzlich und sicherheitshalber.
Trink mal noch einen mehr.
Wo ich mir schon dachte, oh.
Das meine ich halt mit dem Foreshadowing, ne? Also als Aaron Paul da sagte von wegen, Gift nutzen sie nie, weil Gift ist quasi unspektakulär und dauert zu lange. Da war mir schon klar, dass irgendwas mit Gift passieren wird. Ja, das war ein bisschen vorhersehbar, aber es war trotzdem, die Wirkung war trotzdem richtig mies, ja. Weil genau, sie halt durch dieses Selbsthilfeding da, durch diese Selbsthilfegruppe, das war ja alles geplant, ne? Sie hat sie da quasi weich gekocht, dann kam halt die echte Sarah auf dieses Ding, eben, ey, wir können, ey, es ist eigentlich voll ungerecht, was die Regierung von uns verlangt. Lass uns zusammen halt fliehen, wir müssen über die Grenze, damit sie uns nicht finden, so quasi. Und dann fällt sie halt voll in den Rücken, ja.
Ja, aber das ist halt auch Wissen, was quasi der Klon dann nicht mehr hat. Also auch das ist ja ab dem Zeitpunkt, wo du einen Klon erstellst, ist ja so eine 1:1-Kopie, aber ab dann lernst du ja auch noch Sachen dazu. Also die echte Sarah ist quasi durch diese Selbsthilfegruppe verweichlicht, weil sie halt diese Möglichkeit der Koexistenz in den Kopf gepflanzt bekommen hat. Aber dem Klon hat das halt einfach gefehlt. Also der Klon hat ja einfach so gehandelt, wie die Sarah von vor dieser Erkenntnis. Deswegen kann man dem Klon irgendwie da auch gar nicht mal böse sein. Mir hat halt einfach dieses Wissen gefehlt, um diese Möglichkeit der Koexistenz beziehungsweise diese Gedankengänge.
Ja, oder er war halt vom Selbsterhaltungstrieb noch perfider, genau, als, ja, als eben das Original. Ne? Also ja, das kann man ja auch sagen.
Der war das noch weiter ausgeprägt. Weil, ja, also die Klon-Sarah, die hat ja quasi ein gutes Leben. Die hat halt jetzt den Freund von der, ja, echten, der sie mehr liebt als die Originale. Ja. Die Mutter liebt sie mehr, auch wenn, das ist ja das Witzige, auch gleichzeitig dem Klon geht das ja alles auf den Sack. Also die ist ja eigentlich, ja, auch schon wieder unglücklich, ne, weil ne, deine Mutter ruft ständig an, ist voll nervig und so. Mhm. Und ich streite mich nur mit deinem Freund. Das war ja auch schon wieder so ein geiler Dreh da hinten,
ja,
raus.
Aber, ne, ja, aber war das nicht auch vielleicht Teil des Plans?
Nee, und das siehst du ja dann am Ende auch, wie genervt sie eigentlich ist. Also deswegen bricht sie ja am Ende dann auch so im Auto zusammen, weil sie ja quasi die echte Sarah gekillt, aber es ist der Klon quasi in der gleichen Situation wie Sarah am Anfang des Films.
Und hier würde ich jetzt, genau das ist das Ding. Ihr seid der Überzeugung, das ist der Klon, der am Ende überlebt hat.
Ja.
Ja. Ja? Ich glaub's nicht.
Dann darfst du das gerne tun.
Dann darfst du es ausführen gerne. Warum meinst du?
Ja. Weil sie macht ja die ganze Zeit diese gleichmütigen Sachen. Ja, so, also stellt sich ja so gleichmütig da, wie halt eben der Klons dann auch war und so pragmatisch und was weiß ich. Und ich glaube, der Regisseur zeigt die Autofahrt. Und warum sollte der Klon anfangen, jetzt so wirklich zu weinen darüber, dass sein Leben genau das gleiche ist, was Sarah 1 vorher geführt hat? Ich glaube eher das Gespräch und dann halt eben der Anruf durch die Mutter, die sagt, ey, ich habe dir hier die braunen Kontaktlinsen besorgt. Also, dass die Mutter weiß, dass die Mutter den Klon bevorzugt hat. Also, dass sie halt alle wirklich schon von vornherein geplant hatten, Sarah 1 muss aus diesem Leben verschwinden. Sarah 1 ist auf jeden Fall diejenige, die nicht überleben darf. Und die Mutter sich schon damit abgefunden hat, dass ihre falsche Tochter Teil ihres Lebens wird.
Dass der Klon es schaffen wird.
Quasi. Dass der Klon es schaffen wird. Und dass das dann quasi die echte Sarah ist, die nochmal feststellen muss, dass das komplett, dass die alle irgendwie nicht auf ihrer Seite waren. Also dass die von vornherein, weil die Mutter sagt ja noch in dem Gerichtsverfahren, und das ist das, was mich so ein bisschen wundert, die Mutter sagt in dem Gerichtsverfahren oder wird gefragt, sind sie sicher, dass das die Tochter ist, die sie in ihrem Leib getragen haben, 9 Monate und 18 Jahre lang aufgezogen haben. Und die Mutter sagt, ja, ich bin mir absolut sicher. Und dann ruft die Mutter an und sagt, ey, ich habe dir die braunen Kontaktlinsen besorgt, weil, ja, damit dann halt verdeckt wird, dass es eben nicht Sarah ist, weil Sarah 2 ja halt von Geburt an blaue Augen hat und halt diese Kontaktlinsen braucht, um auszusehen wie Sarah 1.
Finde ich von der Lesart cool und fände ich auch cool, wenn der Film das irgendwie mehr zulassen würde. Aber es wird ja gerade durch dieses Autofahren gezeigt, dass sie der Klon ist, weil der Klon ja auch nicht richtig Autofahren kann. Genau. Und sie kann es ja auch nicht.
Ja, ja.
Also warum sollte sie das imitieren? Es ist ja niemand da außer dem Zuschauer. Also für den Zuschauer
einmal ist
das
Auto und halt, wo sie im Bett auf zu Hause sitzt und der ihr Freund dann halt so sagt, du kannst auch mal wieder ein bisschen hier trainieren, du nimmst so viel zu. Die echte Sarah hat ja durch das Jahr Sport super krass, ist ja voll in Form gekommen. Die hat ja hier mit Hip-Hop-Dance und so. Das passt nicht.
Ja, na Moment. Ja, zwischen eben, ich komme zu dem Turnier, ja, und ich komme zu dem Turnier und ich bin jetzt aber halt zu Hause und entnervt, dass die Mutter schon wieder anruft und das Auto ist voll im Arsch und so weiter. Ist für mich aber auch schon ein bisschen Zeit vergangen, beziehungsweise ist da ja auch noch diese Gerichtsverhandlung. Und ich habe mich halt gefragt, wenn es die echte Sarah ist, die so tut, als wäre sie der Klon, die jetzt halt die echte Sarah übernommen hat oder beziehungsweise die Rolle der echten Sarah übernommen hat, warum nimmt sie nicht die Gelegenheit wahr, in dieser Gerichtsverhandlung zu sagen, dass das alles auffliegen zu lassen oder platzen zu lassen? So, das war so meine größte Hürde, die ich bei dem Thema hatte.
Aber ich finde, der Film zeigt vorher ja schon, dass die echte Sarah daran verzweifelt, dass der Klon besser ist. Und am Ende soll das halt gespiegelt werden, dass der Klon halt begreift, dass er eine Existenz angenommen hat von einer Person, die der Klon trotzdem nie sein wird, dass er sie nie verkörpern kann, weil diese ganzen Unzulänglichkeiten ja weiterhin da sind. Auch dieses Traumleben, was Sarah, also die echte Sarah im Vorfeld hatte, ja auch gar kein Traum ist, sondern ja auch ziemlich nervt. Und das finde ich halt als Ende deutlich düsterer, als wenn es die echte Sarah wäre. Weil wir am Beispiel der echten Sarah ja schon gesehen haben, dass sie unter diesem Klon leidet, weil sie den Klon einfach als besseres Abbild von sich selbst begreift. Und das ist ja auch immer das Ding, dass man wahrscheinlich immer denken würde, der eigene Klon ist besser als man selber oder diese Selbstzweifel entstehen würden. Und der Klon ja die gleichen Zweifel auch einfach hätte. Also der Klon will ja quasi sie sein, weil er das alles nicht aufgeben will. Aber gerade an diesen Unzulänglichkeiten, wie dass sie nicht Auto fahren kann, da wird sie ja immer wieder daran existiert, dass sie eine Existenz angenommen hat von einer Figur, die sie nie wirklich verkörpern kann, sondern nur
ja, aber also,
imitieren.
Aber das, was du sagst, denke ich von vornherein. Also warum sollte ein Abbild von mir nicht die gleichen Probleme haben wie ich? Also warum sollte ich davon ausgehen, dass das besser ist als ich? Kann ich?
Weil du von dir selber immer denken wirst, dass du das wesentlich komplexere Wesen bist.
Wenn eine exakte
Kopie. Das macht jeder Mensch. Jeder Mensch denkt, dass er wesentlich komplexer ist als alle Menschen in seinem Umfeld. Also es ist ja auch ein Selbstschutzmechanismus.
Ja, aber das meine ich jetzt nicht unbedingt. Also warum so? Also wenn es doch heißt, diese Kopie, die erstellt wird, die muss zum einen noch dazu lernen. Und kann ein ganz anderer Mensch werden. Das sagen sie.
Genau. Ja. Aber diese Möglichkeit des Dazulernens und ein anderer Mensch werden, nimmt sich der Klon ja dadurch, indem man die Rolle der echten Sarah schlüpft. Also er hat sich ja quasi seine eigene Identität beraubt, eben weil er wieder, also quasi der Klon wird ja wieder zu einem Klon, weil er diesmal die echte Sarah vorspielen muss. Also vorher war klar, der Klon ist der Klon. Und jetzt ist der Klon die echte Sarah und muss die ganze Zeit das behaupten. Also quasi klont sich der Klon gegen Ende nochmal selber als die echte Sarah und verliert dadurch ja jegliche eigene Identität, weil er auch immer oder sie auch immer wieder merkt, hey, ich kann gar nicht Auto fahren, ich bin nicht die echte Sarah, aber ich muss jetzt die echte Sarah sein.
Aber dann irgendwas passt für mich da nicht, weil das Ding ist ja, die beiden sollen ja ein Duell antreten und der Gewinner des Duells darf überleben.
Ja.
Und wenn sie am Ende auf dieses Footballfeld gelaufen kommt, hat sie die Klamotten von Sarah 1 an.
Ja.
Und Sarah 1 sagt halt, sie ist das Original.
Mhm.
Obwohl sie sagt, ich bin mit dem Ding, mit dem man das Auto lenkt, nach links gefahren, obwohl ich eigentlich nach rechts musste. Was uns ja so gesehen.
Das sagt sie im Auto vorher auch schon mal. Wo beschreibt sie das Autofahren aus ihrer Sicht?
Genau. Weil sie sagt, der Klon sagt ja von sich, er hat keine Ahnung, was bei Autofahren abgeht. Also das heißt, da kommt eine Frau an, die sieht aus wie Sarah 1, spricht aber wie Sarah 2, die keine Ahnung hat vom Autofahren, sagt aber, sie ist Sarah 1.
Mhm.
Ja? Und sie ist das Original. Und so muss in einem Gerichtsverfahren irgendwie festgestellt werden, ob sie wirklich das Original ist. Aber sie ist der Klon, der so tut, als wäre sie das Original.
Ja.
Mhm.
Und das wissen aber Mutter und Freund.
Also ich glaube, Mutter und Freund wissen, dass es der Klon ist, aber sagen halt vor Gericht aus, wer die echte, damit sie sie behalten können.
Aber das ist doch eigentlich unsinnig, weil wenn jetzt nur der Klon angekommen wäre, dann hätte doch der Klon weiter bestehen können. Also sie könnte doch von vornherein sagen, ich bin der Klon.
Ja, aber das will sie ja nicht, weil sie ja schon, sie will ja dieses Leben erst. Und dann, wie du richtig sagst, erst nach diesem Zeitsprung nochmal kommt, merkt sie ja dann, dass sie jetzt in diesem Alltagstrott gefangen ist, den sie eigentlich scheiße findet.
Ja, und das
also quasi die echte Sarah getötet, ist jetzt in einem Leben, das sie eigentlich kacke findet. Und das merkt sie ja dann in diesem Autozusammenbruch, dass sie realisiert hat, sie hat jetzt jemanden umgebracht, um zu gewinnen, aber jetzt ist sie eigentlich eine Gefangene in einem scheiß Leben.
Ja, und ein Klon ist doch trotzdem eine ganz andere Person, als ob wenn jetzt gleich ruft die Polizei an, Gott, aber ja, Silke ist irgendwie explodiert, weil sie einen Luftballon gegessen hat, um nochmal Bezüge zu anderen Filmen zu nehmen. Und hier ist aber ein Klon, da sagst du auch nicht, ja gut, du wirst doch die ganze Nacht wach liegen und diesen Klon angucken und so denken, Alter, gleich zieht er ein Messer und bringt mich um. Also ein Klon ist ja trotzdem eine komplett fremde Person. Also man,
ja, aber Ehemann und Mutter haben sich doch komplett auf diese fremde Person eingelassen und haben sie als die Tochter akzeptiert, die sie
ja, weil sie die bessere Variante ist, aber das ist ja auch eher diese so wie Sarah ja auch quasi trainiert, um die beste Version ihres Selbst zu werden, um den Klon zu vernichten, ist der Klon ja schon eine bessere Version ihrer selbst. Also wir würden doch auch quasi dieses, wenn wir einen Partner haben, aber der Partner könnte durch irgendein Upgrade 2 IQ mehr haben, würden wir auch sagen, ja, go for it. Also würden wir nicht, weil wir den Partner so lieben, wie er ist, aber das soll auch diesen Perfektionswahn irgendwie zeigen, der mit Klonen ja immer irgendwie beinhaltet wird, weil dass der Film dann quasi, Sarah wird ja geklont, weil sie unheilbar krank ist, aber genauso gut könnte er ja, und das zeigt der Film nicht, aber genauso gut könnte der Mann ja auch sagen, ja, also ich finde die eigentlich ganz gut, aber die Brüste sind mir ein bisschen klein, klon mir die mal mit größeren Brüsten. Das ist ja der nächste logische Entwicklungsschritt in so einer perfiden Welt, wie der Film sie irgendwie so zeigt. Und dass dann irgendwie sowohl der Vater, die Mutter als auch der Partner sagen, ja, okay, eigentlich ist sie schon ein bisschen cooler als die echte Sarah, und die echte Sarah trainiert sich jetzt dahin, um genauso zu werden, aber das ist, dauert uns zu lang, da haben wir gar keinen Bock drauf, wir behalten einfach den Klon. Soll ja auch so ein bisschen diese Austauschbarkeit von Menschen zeigen, sobald eine bessere Version da ist. Also darum geht's ja bei Klonen. Das geht ja nicht darum, ein 1:1 Abbild zu schaffen, sondern im Idealfall, dass einer von beiden Klonen ein besseres Leben führt. Ja. Und es ging beim Klon ja auch nicht darum, dass Sarah 1 ein besseres Leben führt, sondern dass Sarah noch für ihre Nachwelt existiert. Also es ging ja nie um ein besseres Leben für Sarah, weil sonst wäre der Klon ja auch quasi als Ersatzorganbank oder so gezüchtet worden, dass sie quasi alles, was die tödliche Krankheit bei ihr ausmacht, wird einfach durch den Klon ausgetauscht. Also dass sie quasi wie so ein Ersatzlager fungiert.
Ja, der Klon ist ja eigentlich nur dafür da, um, wie gesagt, die quasi Familie zu besänftigen, ja, so, damit die nicht, ja, den Verlust nicht.
Ja, eben, also eigentlich ist der Klon nicht für Sarah da.
Also
Sarah lebt vielleicht weiter, aber eben auch nur der Klon, aber eigentlich geht es um die Hinterbliebenen.
Ja, das fand ich leider, war so ein bisschen der Aspekt, der dann letztendlich untergeht in diesem.
Ich finde, das wird halt so einfach unausgesprochen hingenommen, aber ich finde auch, dass das mehr betont werden müsste, dass wenn ein Klon von dir gemacht wird, dass da am allerwenigsten um dich selbst geht.
Ja. Also diese Trauer, diese ganze Trauerableitung ist dann leider meiner Ansicht nach ein bisschen im Sande versunken.
Die fällt ein bisschen runter, ja,
das stimmt. Weil das ist ja, das war ja der Hauptantrieb, um überhaupt diesen Klon entstehen zu lassen. Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er da dann so sehr drauf verzichtet. Ja, gut.
Ja, beziehungsweise vielleicht muss er es aber auch gar nicht, weil er zeigt ja, dass es sich quasi eher in eine andere Richtung entwickelt. Also es ist ja nicht nur, dass die diesen Klon annehmen und sagen, ja cool, jetzt haben wir den Klon und dann bist du quasi noch irgendwie da, sondern es ist ja sogar noch schlimmer. Sie finden die sogar besser. Und, er verliebt sich in den Klon und die Mutter sagt, geil, das ist ja viel, viel bessere Tochter.
Aber das ist so etwas, was ich vorhin zu Anfang schon gesagt habe. Das ist so etwas, was schon für mich auch irgendwo kalkuliert aufregend ist. Weil die Variante, dass die halt den Klon eher annehmen oder mehr lieben als das Original, das regt einen persönlich ja mehr auf oder bringt einen ja persönlich mehr in Wallung als irgendwie eine andere Variante davon.
Klar.
Ja, also ich finde auch, dass so Intimität relativ kurz kommt, weil das ist ja auch noch was, wo du lernen müsstest, mit umzugehen, was ist, wenn jemand mit einem Klon Sex hat.
Ja, also es wird ja durch diesen einen Kuss relativ schnell irgendwie einfach als normal hingestellt.
Das auch so. Ja, wobei das Gespräch einfach auch geil ist, wo sie halt immer so einfach so ganz stoische Fragen stellt. Was ist dein Lieblingsessen? Was magst du nicht für Essen? So, und dann im Schlafzimmer. Ja. Was ist eigentlich deine Lieblingssexposition? So, während sie irgendwie über Kleider reden. Das war halt auch wieder so geil
trocken. Ja, das war schon auch schon das ganz cool, aber im Prinzip wird dir ja auch quasi durch deinen Klon auch so Lebensfreude. Also ein Orgasmus würde ja auch quasi weggenommen, wenn dein Partner mit dem Klon Sex hat. Und ich finde auch da, was der Film aber auch nicht so ganz aufmacht, dass man selber ja auch immer diese Angst hat, vergessen zu werden. Also du bist halt tot.
Ja, wie die Ärzte das aussprechen, ne? Mit dem Einäschern, das Gespräch mit dem Einäschern und Sehbestattung und so.
Ja. Ja, eben, das fand ich halt auch so, dass du so quasi, also morgen bist du tot, dann erinnern sich die Leute noch 365 Tage jeden Tag an dich, dann so jeden zweiten Tag und dann wird irgendwann nur noch dein Todestag gefeiert und durch einen Klon könntest du ja auch diese Angst vor dem Vergessenwerden irgendwie aufhalten. Also deswegen kann so ein Klon schon irgendwie auch so ein egozentrischer Akt sein, aber die ganzen Implikationen, die da mitschwingen,
ja,
die sind ja spätestens an dem Punkt, wo du nicht stirbst. Und das, finde ich, ist ja das, was den Film so spannend oder auch lustig macht, dass du Glück gehabt hast, aber dadurch eben auch dieses Pech.
Aber dann,
also, dass sie sich quasi gar nicht wirklich freuen kann, dass sie nicht gestorben
aber
ist.
Aber dann halt, ne, was halt so ein bisschen schade ist, der Klon will ja eigentlich momentan auch, oder wir kriegen ja eigentlich nicht mit, dass Sarah 2 irgendwas anderes vorhat, als Sarah 1 zu werden. Oder zumindest Sarah 1 zu ersetzen, so. Ich hätte es da auch nochmal spannend gefunden zu sehen, was ist eigentlich, wenn ein Klon gar keinen Bock drauf hat, irgendwie den Trauerblocker irgendwie zu spielen oder so, sondern sagt, ey, ich möchte eigentlich, keine Ahnung, Arktisforscher werden und ich ziehe jetzt mal dahin oder keine Ahnung. So.
Ja, aber das wäre ein anderer Film.
Ja, das wäre ein anderer Film. Aber man sieht ja auch kein Beispiel. Man kriegt ja nur dieses Beispiel von Theo James, dass das halt der Klon ist, der jetzt weitermachen darf. Und man hat diese Selbsthilfegruppe noch. Aber so wirklich viel mehr, außer noch dieser Werbefigur in dem einen Video.
Das Video ist auch so geil, wo der Typ sich dann da an der Treppe erhängt, dann kommen die Eltern rein.
Ich wollte gerade sagen, ne, ihr hattet, irgendjemand meinte vorhin, es gäbe nicht so die Schenkelklopfer. Ich musste bei einigen Dialogen, musste ich wirklich laut lachen. Ja, wenn Aaron Paul ihr diesen Rotz-Video-Film gibt mit dem Typ, der sich da in dem
ja gut, das ist auch lustig,
in dem Häcksler dann die Hand abhackt. Und der Dialog danach, da musste ich so lachen, wo sie sagt so, ey, ich habe den Film geguckt, ja, du hattest recht, er ist nicht gut, aber ich habe verstanden, was du mir sagen willst. Und er sagt, ja gut, dann gebe ich dir jetzt noch die Fortsetzung. Die ist noch schlechter, aber dafür gibt es mehr Gewalt. Aber dafür gibt's mehr Gewalt. Ey, ich muss so lachen. Oder auch, wenn sie dann irgendwann mal vor Sarah 2 steht und sagt, ey, dabei haben wir so viel gemeinsam. Wir sind beide gute Schwimmerinnen. Wir haben beide schöne Brüste. Ja, sag ich doch.
Ja. So. Denn auch in dem ersten Werbevideo für dieses Klon-Ding, wo dann am Ende dann der Reveal kommt, dass eben der Chef auch selbst ein Klon ist und er dann so links und rechts seine Familie so herbei winkt. Und dann kommen halt so zwei Kinder und eine Frau ins Bild. Wisst ihr, was ich meine, ne?
Ja.
Die Szene.
Ja.
Also das Abschlussbild in diesem Werbeclip.
Ja.
Und wie angewidert die Kinder und die Frau halt guckt.
Die weil Frau das auch guckt so richtig ekelhaft nach weg.
Weil er halt ein Klon ist so und das ist halt nicht unser Mann. Das siehst du also schon in dem Werbeclip, dass das eigentlich eine scheiß Idee ist. Das fand ich auch richtig gut, Und ach so, und einmal kurz auch zum Ende zu der Gerichtsverhandlung. Das Einzige, was ich mich halt ganze Zeit gefragt habe, ist dann eben, weil du ja gerade gesagt hast, dieses Gespräch, das Telefonat, beziehungsweise diese Voicemail der Mutter, von wegen, ich habe die Kontaktlinse besorgt, kommt ja erst danach, ne? Oder? Die kommt doch nach der Gerichtsverhandlung, dass sie da auf dem Bett sitzt.
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Das ist halt das Ding. Wenn die unterschiedliche Augenfarben hatten, ist das nicht der Proofpoint im Gerichtssaal, um rauszufinden, dass es eben nicht die echte Sarah ist?
Und das
hat das keiner kontrolliert?
Das meine ich halt.
Das hat mich so gewundert.
Das meine ich halt, weil wenn es die, weil der Klon könnte ja entlarvt werden.
Gibt es ja vielleicht auch DNA-Tests oder was weiß ich.
Genau, sonst dadurch, dass man halt sieht, dass sie Kontaktlinsen hat und blaue Augen hat. Das hat man aber in der Gerichtsverhandlung gar nicht gemacht, sondern man hat offensichtlich akzeptiert, dass sie braune Augen hat. Braune Augen hat aber nur Sarah 1. Aber warum sollte Sarah 1 irgendwie so tun, als könnte sie kein Auto fahren? Doch nur, um ihrem Mann und ihrer Mutter vorzugeben, dass sie nach wie vor Sarah 2
ist. Dass sie eigentlich der Klon ist, damit sie wieder mehr geliebt wird.
Genau.
Jetzt bin ich verwirrt.
Aber das ist ja das Schöne.
Macht irgendwie beides Sinn.
Es ist doch schön. Ja. Ich meine jetzt mal ehrlich, guck mal, wir diskutieren jetzt auch echt schon lange über diesen Film, aber spricht der eigentlich nur für ihn? Ich muss sagen, ich fand ihn einen Tick spröder, trockener als Art of Self-Defense. Und wir haben so ein paar gewisse Momente aus Art of Self-Defense, die Art of Self-Defense so besonders gemacht haben oder so nochmal so richtig rund oder schön gemacht haben oder keine Ahnung, oder speziell. Die haben mir hier ein bisschen gefehlt, aber ich merke, ich stelle fest, ey, anhand des Gesprächs, wie lange wir darüber rumdenken und anhand der verschiedenen Überlegungen, dass es doch irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser ist, als ich dachte.
Also, ich kann auch nur sagen, gucken. Also, ich fand den wirklich gut.
Absolut.
Hat hier und da Abstriche, aber Also, wer Art of Self-Defense oder sonst Sterns Filme schon kennt, zuschlagen. Also, du kriegst genau das, was du von ihm erwartest, aber eben nach wie vor auf einer sehr, sehr soliden, guten Ebene. So. Ja.
Gut. So. And now, müssen wir noch ein Opfer bringen und über was komplett anderes sprechen. So, denn jetzt beschäftigen wir uns noch einmal mit einem Film, der jetzt auch ab dem 11. August auf Blu-ray erhältlich ist oder auch DVD. Ja, ich glaube, hier hat man noch beide Medien gespielt. Er heißt The Sacrifice. Und warum er von gleich drei Regisseuren inszeniert worden ist, das kann uns bestimmt Tino noch mal im Detail oder bestimmt gleich im Detail erklären. Der ist von Guan Hu, Fran Guo und Lu Yang aus dem Jahr 2020 und beinhaltet folgende historische Geschichte. 1953, der Koreakrieg befindet sich in seiner entscheidenden Phase. Die Freiwillige Volksarmee Chinas startet in Kumsong ihre letzte groß angelegte Offensive. Dabei muss ein Trupp Soldaten mit knappen Vorräten und schlechter Ausrüstung den feindlichen Bomberangriffen standhalten. Ihr Befehl lautet, eine strategisch wichtige Brücke zu verteidigen. Und das um jeden Preis. Dieser Film ist, und ich glaube, das ist dann so wahrscheinlich auch mit der Erklärung, aufgeteilt. Man sieht ein und dieselbe Schlacht aus verschiedenen Perspektiven. So viel kann man, glaube ich, mal sagen. Man sieht den die Schlacht, unter anderem erlebt man die Schlacht aus der Perspektive der Bodensoldaten oder der Infanterietruppen, die die Brücke eigentlich hauptsächlich instand halten sollen. Je oft sie, also je mehr sie bombardiert wird oder beschädigt wird, umso häufiger müssen die dann halt die Brücke reparieren. Darüber hinaus erkennt man oder bekommt man die Perspektive des eines amerikanischen Piloten, ein Aufklärungspilot, der halt aber immer wieder aktiv in den Kampf mit eingreift. Und dann gibt es noch die Perspektive der Artillerietruppen. Denn es geht hier um zwei Artilleriegeschütze, die versteckt in der Umgebung sind und eben halt die feindlichen Flieger aufs Korn nehmen wollen. Und das ist natürlich für die feindlichen Flieger dann erstmal die Aufgabe. Ich glaube, das ist so die Aufteilung in diese drei Parts. Ja. Das zu realisieren, war für mich erstmal erstaunlich innerhalb dieses Films, muss ich sagen. Der Film läuft und du hast schon in 45 Minuten jede Menge Action erlebt. Und du fragst dich, was soll denn jetzt noch eine Stunde 15 passieren? So, ja, also wie viel Action soll da noch kommen? Und dann, findet halt dieser Perspektivwechsel statt. Und ich dachte, ja gut, jetzt sehen wir eigentlich das Gleiche nochmal. Aber nein, in der jeweiligen Perspektive, finde ich, schafft es dieser Film immer wieder neue Spannungsmomente oder, ja, wie soll man sagen, so Hero-Momente irgendwie zu kreieren, die irgendwie mitreißend sind oder irgendwie beeindruckend oder halt auch himmelhochschreiend pathetisch, aber trotzdem aus der gleichen Situation immer wieder so neue Facetten zu kreieren, fand ich dann letztendlich eine der größten Stärken des Films.
Also das ist generell, ich glaube, das kann so für unsere Betrachtungsweise relativ egal sein, aber auch, dass der Film innerhalb von knapp 2 Monaten nur abgedreht wurde. Also würde man halt auch nicht denken, ja, es war so, wo alle so im Vorfeld dann so eine Panik hatten, dass sie so dachten, ja, okay, das kann man nicht hinhauen, so ein straffes Schedule irgendwie, um diesen Film abzudrehen, aber ich weiß auch nicht, wie der Regisseur das macht. Also der Film hat ja ein Jahr nach The 800 gemacht. Oder also einer der Regisseure, wo man auch so denkt, Alter, wenn du da 5 Jahre für brauchen würdest, würde jetzt auch keiner denken, da hast du dir aber Zeit
gelassen. Übrigens, ne, das kurz zur Einordnung, den wir ja, also 800 haben wir, glaube ich, in unserer allerersten Folge, glaube ich, besprochen, ne? Oder zweiten, ganz am Anfang auf jeden Fall, ja.
Das ist doch auch schön, dass wir noch drüber einen Film von ihm in unserer letzten Folge sprechen. So ein erstmal ein paar Herzen zum Ausschlag aussetzen gebracht.
Und dann liest es wieder irgendwie auf Social Media. Wie kann der sowas sagen?
Ich finde ihn auch echt, also es ist natürlich schon eher so ein, ja, es ist in weiten Strecken schon fast so ein Kriegsporno, also die Gewaltdarstellung ist halt durchaus beachtlich, also außer Rambo würde mir jetzt kein Film einfallen, wo mehr Leute durch irgendwelche Geschosse zersplättert werden, was hier aber sich schon in dieser Beiläufigkeit echt schon sehr roh anfühlt. Also es wird schon immer klar gemacht, dass dieser Krieg nicht so ein Heroes-Trip ist, sondern dass da schon auch viele Opfer gebracht, also Sacrifice, viele Opfer gebracht werden. Gleichzeitig macht er aber schon immer auch so diese einzelnen Hero-Momente auf. Also aus moralischer Sicht ist das schon ein sehr zwiespältiges Ding, aber durch diesen Fokus auf diesen eine Schlacht, also es hat mich auch so ein bisschen irgendwie an Schlacht an diesen Hamburger Hill, diesen Vietnamkriegsfilm erinnert, weil sie ja irgendwie auch, für einen als Zuschauer wird nie so ganz klar, warum diese Brücke so wirklich, wirklich so wichtig ist, aber es wird ja auch nie aus militärischer Sicht irgendwie klar, wie viele Opfer gerechtfertigt sind. Also ein Krieg ist ja immer zu Recht zutiefst ungerecht für alle Beteiligten, insbesondere die einfachen Fußsoldaten, die halt einfach hier auch wie Kanonenfutter geopfert werden, weil sie immer wieder diese Brücke nachbauen. Also es ist ja schon fast wie in so einem Command-and-Conquer-Modus, wo dir halt irgendwas kaputt gebombt wird und dann schickst du halt neue Ressourcen hin und baust das einfach wieder auf.
Ja, Ressourcen sind
Menschen. Also es ist halt wirklich dieses zynische Aufbaustrategie-Element irgendwie.
Ja, oder halt wie Lemminge.
Die
da einfach immer wieder.
Lemminge trifft ja leider
immer
noch
wieder rein und weg und weg und nein. Ja, das war schon krass.
Ja, und aber die Lemminge werden halt auch von irgendjemandem, den wir nicht sehen, also hier irgendwelchen Generälen gesteuert. Weil Menschen ja quasi die einzige, ja, so zynisches klingt, nachwachsende Ressource sind bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
Ja, aber ich muss auch sagen, also klar, also er ist schon aufregender inszeniert als so ein typischer Anti-War-Film. Also er hat natürlich, er will schon mit Schauwerten flexen durchaus. Ich meine, er hat natürlich auch hier und da, gerade in den Luftkampfgeschichten, hat er wieder ein bisschen CG, die wieder fragwürdig ist, aber das ist halt wieder, das kennen wir mittlerweile aus chinesischem Kino.
Aber auch da so eine CG, wo du so denkst, boah, das sieht schon sehr künstlich aus, aber irgendwie hat es einen geilen Look gehabt.
Aber ich sag mal so, im Vergleich zu einer Hollywood-Produktion, naja, einer Hollywood-chinesischen Produktion wie Midway, finde ich, konnten da die Flugszenen mithalten, zumal sie auch eigentlich, geschickt mit ihrer CG-Arbeit umgehen, ne? Also, ich fand, da war eigentlich kein Effekt wirklich ganz hart akzeptabel. Erinnert ihr euch noch an den Bruce Willis-Streifen, den wir geguckt haben, diesen First Strike?
Ja, klar. Da ist aber, glaube ich, auch ganz viel so schief gegangen. Ja, ja. Also ich finde auch, aber diese Künstlichkeit hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass man emotional irgendwie distanziert ist, es aber irgendwie noch besser als Actionfilm wahrnehmen konnte, das, weil es sah teilweise schon, also auch wie die Kamera so um ihn, also wie so ein One-Shot um den Piloten so rumdreht, wo du halt auch weißt, ey, eigentlich ist das eine mega geile Szene, eben weil sie so eine komplette Künstlichkeit hat. Das finde ich schon stark. Also ich merke eh immer wieder, wie ich bei Special Effects sich klar als solche erkennen kann, trotzdem denke, irgendwie ist das schon ganz geil, weil es so ein, wenn der Look halt einfach generell stimmt, also wenn das ein geiles Look and Feel hat.
Ja, bei dem 360-Shot hätte nur noch so ein Gremlin gefehlt, dann wäre es Shadow of the Clouds 2 gewesen. es stimmt schon. Also die haben es schon gut kaschiert, es war auch jetzt nicht zu überstrapaziert, es ist aber natürlich aufgefallen. Aber ja, ich sage, rein von der Action her war der natürlich, also auf Bombast haben sie dann hier und da schon gesetzt, oder beziehungsweise auf große Schauwerte natürlich.
Aber ich war dann doch erstaunt, wie sie dann manche Sachen echt kaschiert haben. So, also beziehungsweise, dass sie manche Bilder, also dass sie nicht der Versuchung erlegen sind und manche Bilder, um manche Bilder zu zeigen, wie jetzt zum Beispiel, wie hieß der, Aftershock 2, den wir da hatten?
Shockwave 2.
Ja, Shockwave 2 ist sich ja nicht so schade, diese Atomexplosion am Anfang mit Flughafen und Zerstörung und was weiß ich, alles zu zeigen.
Ja, Gott sei Dank.
Und ich fand, dass hier so der alles entscheidende Bombenangriff, dass der tatsächlich sehr stilvoll in Szene gesetzt worden ist und nicht so komplett, sage ich mal, sensationslüsternd wie viele andere Szenen in diesem Film. Ich meine, wir sehen, wie so ein Flakgeschoss so ein Cockpit da irgendwie einmal komplett von unten nach oben durchlöchert und dann noch den Hut wegreißt, so, ja. Also, da waren andere Shots dabei, ja. Und trotzdem, auch wenn das teilweise echt gesplattert hat, fand ich, war das auch nie so lang in Szene gesetzt, sondern sie haben es immer zack, 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 recht schnell abgearbeitet. Also, na, aber natürlich so, dass du es sehen konntest, ja. Aber aus den jeweiligen Perspektiven fand ich das ganz geil. Vor allem fand ich es halt auch echt erstaunlich, wie unterschiedlich dann im Nachhinein betrachtet einige, also durch den Perspektivwechsel, wie die Stimmung in gewissen Situationen kippt, wo es bei dem einen noch irgendwie so richtig, ja, oh geil, krass, jetzt letzter Moment Action und irgendwie, oh krass, dass sie es noch geschafft haben und bla bla bla, wirkt, kommt es bei dem anderen, bei der anderen Perspektive halt echt bitter rüber. Da war ich dann auch verwundert, dass man hier ja schon eigentlich nicht nur grafisch, sondern halt auch moralisch, seelisch versucht hat zu vermitteln, dass das da, ja, das Grauen des Krieges zu vermitteln. In einem Film, der dir am Ende sagt, Alter, und selbst wenn du, selbst wenn du irgendwie im Wasser knapp ersäufst, so, ja, musst du noch irgendwie die Arme hochhalten, um die Brücke am Leben zu erhalten, so, ja. Weißt du? Also, das fand ich schon krass. Also, ich finde halt leider, so schön diese unterschiedlichen Perspektivwechsel sind und so viel unterschiedliche Wirkungen sie erzeugen können während des gesamten Films. Das wird leider meines Erachtens nach durch die letzten 10-7 Minuten untergraben, wo dann halt wirklich dann wieder dieser Patriotismus und diese Nationalstärkung oder diese Stärkung des Nationalbewusstseins so wirklich brutal und massiv irgendwie abgebildet und in Szene gesetzt wird. Das ist ein bisschen schade, ja. Weil vorher hätte man dem Film oder kann man dem Film wirklich eine echt schöne ambivalente Ansicht unterstellen. Und am Ende ist es dann doch wieder nur, dass wir zahlen es ein fürs ganz große Ganze. Ja? Und das ist ein bisschen bedauerlich.
Ja, das ist.
Das können wir aus westlicher Sicht, glaube ich, deutlich einfacher so benennen und irgendwie, von mir aus auch kritisieren. Ja, aber ich sehe natürlich auch die Aufwandsleistung dahinter. Ne? Also allein diese ganzen Menschenmassen, die man in irgendwelchen richtig schönen Panoramabildern sieht, wie sie halt plötzlich aus dem Untergrund oder aus dem Gehölz rauskommen oder sich halt dann eben wieder ins Gehölz verziehen. So, diese ganze Logistik dahinter ist ja schon fast wieder wie ein Kriegsfilm. Die sehe ich, die beeindrucken mich und die würde ich auch immer respektieren. Das ist auch immer etwas, was ich genießen kann. Ich kann aber halt auch meinen Blick nicht vor den letzten 10 Minuten abwenden. So, das ist halt mal.
Ja, aber das ist also, die finde ich natürlich auch fragwürdig. Gleichzeitig mag ich aber auch am Film, dass er diese Brücke auch gar nicht wie so eine Metapher aufbaut. Sonst hast du ja immer so die Brücke, das ist so irgendwie, die brauchen wir auf unserem Weg zum Sieg. Und hier ist sie halt einfach so ein langweiliges und auch komplett praktisches Werkzeug einfach nur. Also die Brücke, glaub, wenn du so westlich geprägt von so Filmen wie die Brücke von Arnhem oder so kommst und dann da die Brücke siehst, die jetzt so wichtig sein soll, denkst du ja auch so, warum? Was soll, lauf doch einfach durchs Wasser. Also wartet doch da einfach durch. Also warum ist diese Brücke jetzt? Deswegen auch so meine Referenz zu Hamburger Hill. Es wirkt die ganze Zeit so, als ob diese Brücke doch nicht so wirklich wichtig wäre, sondern ob es hier auch einfach wieder um so ein Prinzip geht oder
ja, sie steht halt auf, sie wird auf einer Karte mal markiert und das ist jetzt so. Ja. Das ist jetzt ein Objective und
vielleicht sparen,
go for it.
Vielleicht sparen wir hier auch ein bisschen Zeit, aber was ist der Vorteil von genau dieser Stelle, dass den Verlust von so vielen Soldaten rechtfertigt?
Naja, das war mir schon irgendwo ersichtlich, weil sie sagen ja auch am Ende, dass sie jetzt die ganzen Soldaten rüber geschafft haben, so die dann halt zur Front nach durchdringen.
Ja, aber es wirkt auch so ein bisschen wie der Flughafen in Berlin, wo du halt so viel Energie schon reingesteckt hast, dass du gar nicht mehr sagen kannst, ja, okay, das ist dumm, lass mal noch mehr reinstecken und am Ende sagen alle, ja, okay, jetzt können wir hier auch das benutzen und die ganzen Opfer, die dafür gebracht wurden, weil es wirkt ja auch schon wie so ein Symbol des Durchhaltens, dieses immer wieder auch aufbauen, anstatt zu überlegen, okay, wir werden hier ständig weggebombt. Muss das so sein? Können wir nicht vielleicht irgendwo anders das machen? Der Film erklärt schon natürlich, warum die Brücke da genauso sein muss. Aber auch das ist ja eher so diese generelle Wahrnehmung, die natürlich auch nicht sagen können, ja, okay, ich habe jetzt hier 2000 Soldaten verballert. Nachbetrachtet muss ich sagen, war eine dumme Idee. Lass mal 20 Meter weiter drüben gucken.
Ja, gut, aber das wirst du ja nicht. Also, und das ist ja auch das, was der amerikanische Pilot einmal zum Ausdruck bringt, weil er halt sagt, ey, die haben einfach nochmal 40.000 Leute hinterhergeschickt. So, also, die können das Ausmaß an Menschenmasse, können die gar nicht begreifen.
Genau. Ja, also wenn du quasi.
Und Opferbereitschaft.
Unbegrenzt wenn du nachwachsende Ressourcen hast, die sich auch noch im Dienst der guten Sache dann quasi da fast bereitwillig in den Selbstmord reinstürzen oder zumindest in so eine sehr waghalsige Aktion, bist du auch gar nicht gezwungen, logistisch clever nachzudenken, wenn du den Feind durch pure Masse oder Menge an Menschen irgendwie bezwingen kannst.
Ja.
Also das, finde ich, kommt halt relativ kurz, weil der Film ja auch immer wieder versucht, den Soldaten ein Gesicht zu geben. Und Krieg ist ja irgendwann auch immer nur so eine statistische Sache, dass halt irgendwie wieder 10.000 Soldaten gestorben sind. Deswegen versuchen Kriegsfilme ja auch immer, diese Gesichter hinzupacken, eben damit es nachvollziehbar wird. Aber hier hätte ich diese logistische Schlacht, wo Menschen halt wirklich nur noch eine Zahl sind oder so, und wo auch gar nicht mehr einzelne Menschen leben, sondern wo auch in Garnison oder was auch immer gerechnet wird. Das wäre, glaube ich, in so einer Lagebesprechungssequenz noch bitterer gekommen. Aber klar, dass der Film, wie er in den letzten 10 Minuten auch klar macht, da nicht so ein großes Interesse dran hat, darzustellen, dass das schon, ja.
Aber ich muss sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass 3 Regisseure jeweils eine Perspektive inszeniert haben. Mhm. Fand ich das echt, also ich weiß nicht, wer dann nochmal den Overall, also den Komplettüberblick hatte, aber so wie das alles immer wieder durch bestimmte Bilder und Texteinblendungen verortet und wirklich eingeordnet wird, fand ich das echt ganz cool zu sehen, was wo zu welcher Zeit passiert ist und wie es halt auch dazu kam. Man sieht ja trotzdem schon in jeder Perspektive immer mal auch Momente aus einer anderen Perspektive oder Szenen von einer anderen Person, die halt schon vorher eingeführt worden ist. Und trotzdem, wie krass dann irgendwie, wie ich dann erstmal verstanden habe, ach guck mal, der sitzt ja schon schwer verletzt auf diesem Flakgeschütz. Das habe ich beim ersten Mal gar nicht so richtig realisiert. Und das haben sie erst in der dritten Perspektive richtig in Szene gesetzt oder richtig erklärt, was das eigentlich für ein Abenteuer bis dahin war, bis man gesehen hat, was dann und schon da und da passiert ist vorher. Ja? Hat mir gefallen.
Und auch diese, ich glaube, bei so 3 Regisseuren, ich glaube, da war keiner wirklich so übergreifend, weil auch um diese Perspektive, das mal so in Perspektive zu setzen, also es ist halt dieser Gang Hu, der vorher 800 gemacht hat, Lu Yang hat die Brotherhood of Blades gemacht, jetzt auch gut waren, aber jetzt kein riesengroßer kommerzieller Erfolg, aber The 800 war halt gigantisch groß und Frank Quo hat halt Wandering Earth gemacht.
Oh, also einer der
erfolgreichsten chinesischen Filme aller Zeiten. Mhm. Also im Prinzip ist das so, als ob, keine Ahnung, die Russo Brothers, Christopher Nolan und Danny Villeneuve einen Anthologiefilm machen würden.
Ja, würde ich gucken.
Also als ob du und zwei einfach von diesen drei Regisseuren entworfen werden worden wäre.
Ja, oder Dunkirk, genau. Nolan hätte Dunkirk. Ja,
oder Dunkirk ist ein besseres Beispiel.
Aber nee, ja. Nolan hätte Dunkirk mit zwei anderen Regisseuren noch gemacht.
Ja, genau. Und dann halt aber wirklich so die Russos und ja, noch irgendjemand, der. Wer macht die Spider-Man-Filme immer?
Ja, das war welche?
Ja,
Raimi.
Ja. Ja. So, ich glaube, damit hätten wir auch echt alles gesagt zu dem,
ja,
zu dem Thema, ne?
Oh. Absolut. Alles zum Krieg.
Nein, aber ich meine.
nein, ich weiß
es nicht. Es ist wie immer bei diesen chinesischen Kriegsfilmen. Es ist
logistisch. Die haben ein Geschmäckle.
Ja, die haben ein Geschmäckle. Ja. Man kann es nicht wegreden, man kann es nicht ignorieren. Aber und sind halt von der Inszenierung und vom Aufwand her halt beeindruckend. Ja. So, ne?
Ja.
Und das
kann man nicht so anders sagen, ja.
Und das sollte man halt wissen, darauf sollte man sich einstellen, wenn man das abstrahieren kann und wenn man das voneinander trennen kann.
Das haben wir ja bei 800 auch quasi genauso gesagt. Also man muss sich das bewusst machen, aber rein auf der filmischen Ebene halt kann man damit in Anführungszeichen Spaß haben oder zumindest das als Film.
Ja. Achtung, knaller Gag, falls Nationalismus in Kriegsfilmen für euch eine Red Flag sein soll, dann nicht gucken.
Uff. Der schlägt durch.
Ja. Ja, gut. Und wir schlagen hier mal den Deckel lieber zu. Und ja, da Tino wieder ins Kino muss, würde ich an dieser Stelle diese Aufzeichnung.
Ist immer so schön, wie so diese Verkettung von wir verschieben nochmal auf den Tag, nochmal auf den Tag, dann immer so aussieht, als ob ich dafür dann derjenige bin, der sich dann hier. Aber ich muss auch auf Toilette.
Ja, siehst du, also, du hast direkt zwei wichtige Termine. Also zum einen.
Ja, hoffentlich verwechsel ich nicht die Reihenfolge. Ja.
Zum einen hast du jetzt gleich eine Kinovorführung, die du präsentierst, und zum anderen musst du dringend aufs Klo. Also dementsprechend sehe ich nicht, was daran schlimm oder irgendwie verwerflich sein sollte, dass du jetzt halt.
Wenn du schuld bist.
Ja. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir den Schrecken vom Amazon, den wir tatsächlich schon vorbereitet hatten, oder beziehungsweise der tatsächlich jetzt einfach mal wieder weitergehen sollte, dass wir den noch auf nächste Woche schieben.
Das muss Tino. Okay,
dann werden mich zwar alle hassen. Tino sagen. Ich kann aber auch kurz auf Toilette gehen. Dann gehe ich kurz auf Toilette, dann können wir noch machen.
Dann geh kurz auf Toilette.
Ich sehe eh gleich, wenn ich von Toilette wiederkomme, seid ihr auch
bei beeil dich. Stühlen.
Okay, dann gehe ich nicht wie sonst 7 Minuten auf Toilette.
Ja, du hättest schon längst zurück sein können.
Wusst ihr übrigens, dass Säugetiere immer 21 Sekunden zur Blasenentleerung brauchen, egal wie groß das Säugetier ist, weil es das Gesetz der 21 ist? Das könnt ihr jetzt nochmal euch bei Wikipedia durchlesen.
Aber die Regeln bei Nope fandst du scheiße, ja?
Das ist Physik und Biologie. Ja, aber dass das Ding bei Nope biologisch sein soll. Na gut.
Glitschig, giftig, euphorisch. Der Schrecken vom Amazon.
Keine Ahnung, wie du das im Schnitt geregelt kriegst, aber Tino Hahn ist von der Pinkelpause zurückgekehrt und wir haben beschlossen, wir fügen und doch noch einen Schrecken vom Amazon dieser Folge hinzu.
Im Schnitt füge ich so Plätschern ein, während wir reden. Aber nur genau 21 Sekunden lang.
So, dann, Herr Hecke, wir haben einfach mal beschlossen, Sie sind dran, weil ja, du auch der Einzige warst.
Da
wir die Kontinuität, weil du auch der Einzige warst, der gesagt hat, ich hab was.
Da wir die Kontinuität nicht mehr herstellen konnten durch die ganzen verschobenen Schrecken, haben wir jetzt einfach neu angefangen. Genau, nehmt uns nicht übel. Ja, ich hab was und bin mal gespannt. Ist, glaube ich, nicht allzu schwierig. Hab auch mal so das Hauptbuzzword drin gelassen, damit es wirklich auch nicht ganz so schwierig so wie sonst ist. Folgende Rezension auf Amazon, 1 Stern. Den Film solltet ihr beide kennen. Folgendes. Ich habe mir den Film mit keinen großen Erwartungen angesehen. Die Story an sich wäre ja keine schlechte Idee, doch die Umsetzung ist meiner Meinung nach komplett in die Brüche gegangen. Das Ganze erinnert mich etwas an Jeepers Creepers, äußerst unecht wirkende Computerkakerlaken. Ich fand den Film an keiner einzigen Stelle unterhaltsam oder spannend. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch nur 1 Stern. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich den Film vorher auszuleihen und anzuschauen, um einen eventuellen Fehlkauf zu vermeiden. Was ist der Film? Schicken Sie mir Ihre Vorschläge jetzt schriftlich, ne? Nicht vergessen.
Hat der Film was jetzt auch mit den Filmen, die wir hier vorgestellt haben, irgendwie entfernt zu tun?
Nein.
Also gibt es irgendeine Brücke? Das ist einfach nur
eine Brücke. Nein.
Ja.
Es gibt keine lauernden Riesenkakerlaken im koreanischen Outback. Glaube ich zumindest.
Ach, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach, was damit schnell geht.
Ja, schick rüber.
Gut, dann kann ich ja in aller Ruhe überlegen. Ja,
mach das. Ich will sowas immer, nämlich.
Okay, Daniel hat schon getippt, alles klar.
Ja, aber das ist ein Cheaper. Also der einzige, der mir einfällt, ist vor Cheaper Creepers gewesen.
Weißt ja nicht, wie gut die Amazon-Rezensenten mit.
Ja, stimmt, kann ja, muss ja auch gar nicht
also
ja
sein. Also es kann auch sein, dass ihr den, ne?
Also Man in Black 1 ist es nicht.
Nein. War das jetzt ein Tipp?
Dann.
Was soll denn das jetzt? Man in Black 1 ist es nicht. Was ist denn das für eine Abfrage hier?
Das war ein Gag, weil doch der Typ da auch wie eine Kacke, also so eine getarnte Kakerlake okay ist.
Ihr habt beide getippt, da ist es eingeloggt.
Wie du jetzt wieder Angst hast, dass ich mir so ein Herrschaftswissen jetzt oder so einen Vorteil rausziehe, indem ich abkläre, ob es Man in Black 1
war. Tino sein Kakerlakenhirn einmal angestrengt und schon.
Ja, eben.
Ja, ihr habt beide getippt, die Auflösung gibt es natürlich dann nächste Woche.
Gut. Und gut, nächste Woche gibt es auch hoffentlich einen neuen Podcast, bei dem ihr dann
ganz neuen, ja, weil es ja unsere letzte Folge heute
ganz
ist.
Ganz neuen, ja.
Genre-Geschehen 2.
Tino hat ja gesagt, ja,
die Rückkehr, mehr, das Original.
Mehr als 68 macht er nicht. Und dementsprechend lasst euch überraschen, ob wir nächste Woche wieder noch auf dem Äther sind.
Oder kleiner Spoiler, wir klonen Tino und dann macht der einfach weiter.
Als ob ich mir Folge 69 und meinen damit verbundenen Lieblingswitz entgehen lassen würde.
Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, das dass wir uns da schon auf jeden Fall auf was richtig Schlüpfriges gefasst machen dürfen.
Ja.
Und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf, ihr freut euch drauf. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns ja zum Beispiel bei Spotify oder iTunes eine kleine Bewertung abgebt oder wenn ihr euch, wenn ihr uns abonniert bei den verschiedenen einzelnen Plattformen und sozialen Medien. Schaut auch gerne nochmal bei unseren Freunden hier von Fred Carpet vorbei. Da freuen die sich drüber. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Woche. Und hoffentlich viel Spaß mit dem einen oder anderen Film. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.